Bei so einem Projekt gehört es sich, dass man am Ende mal so einen richtigen Jahresabschluss macht. So mit allem drum und dran, ein bisschen die Bücher durchschaut, die Belege prüft. Und mit wem sollte ich das besser machen als mit Onkel Pillow? Bist du bereit?
Ja, sicher, wenn man an dem wir hier vier der letzten sechs Folgen vor der Wand gefahren haben. Also,
das erzählen wir auch gleich noch, die Geschichte, das ist unglaublich.
Ja, also die drei der vier haben wir schon erzählt, also dreimal war Technik und dann war eine vierte, da war nicht Technik, da war de facto Mensch, aber also ohne Vorwurf. Ja. Ja, eigentlich hätte es kurz vor dem Schalke-Aufstieg noch eine Folge gegeben, so quasi die Pre-Aufstiegsfolge. Ja, das haben wir auch gesagt.
Ja, hat nicht funktioniert, sagen wir so. Und ehrlicherweise,
das war richtig so samstags Aufstieg, Samstagabend, Sonntagmorgen, einer so in der Gruppe, immer hat einer die Folge hochgeladen. Da war so ein bisschen wie der Moment, wenn, kennst du den einen Typ auf der Party, wo alle denken, der ist mit irgendwem anders da, und irgendwann fängt einer an mit, ich dachte, der ist mit dir hier, und dann ist er, nee, ich dachte, der ist mit dir hier, so. Ja, genau. In dem Moment hatten wir so mit, ich dachte, du hättest das hochgeladen, nee, ich dachte, du hättest das hochgeladen.
Ja. Das war witzig. Aber deswegen machen wir hier jetzt Jahresabschluss. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Becksmann und es ist offiziell, man muss schon sagen, der Cut jetzt. Die Saison ist zu Ende. Wir haben eine Weltmeisterschaft, da werden wir auch noch sicherlich am Ende drüber sprechen. Was wir beide jetzt machen wollen, ist aber zusammensammeln, was wir denn hier eigentlich erlebt haben. Denn das muss man sagen, wir sind ja in der, also guck mal, Revue passierend, wir haben das hier so viele, viele Jahre gemacht. Und dann manchmal intensiver. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber ich will es einfach nochmal zusammenfassen. Dann haben wir ein bisschen, haben wir Leute dazu geholt. Dann wurde es auch noch intensiver. Dann wurde es wieder ein bisschen weniger. Dann hat sich's auch ein bisschen verlaufen. Zu viele Projekte gleichzeitig. Bisschen Pause gemacht. Und dann kam der Moment, wo wir gemerkt haben, nee, Schalke kann aufsteigen. Also müssen wir einen Podcast dazu machen. Und weißt du, was das Geile darin ist? Wir hatten recht.
Ich wollte gerade nochmal betonen, ne? Also der herkömmliche Zyklus war ja bisher immer, ey, lass mal einen Podcast machen, und dann ging richtig vor die Hunde. Also ja. Richtig alles, so Murphys Gesetz, alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Und die paar Folgen, die wir dann jetzt diese Saison gemacht haben, da hört man ja schon raus, dass ich mir da am Anfang ziemlich in die Hose geschissen habe vor der Karma-Fee und lass jetzt mal nicht zu sehr über Aufstieg reden und so, aber nee, diesmal haben wir. War das recht behalten, aber diesmal hat es sich alles zum Guten gewendet. Schalke ist ja hochverdient, würde ich mal behaupten, in die Bundesliga aufgestiegen.
Ey, es ist krass, ne? Und lass uns damit mal anfangen mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich sammle sie mal ein bisschen allgemeiner auf, damit du dann auf jeden Fall noch ein bisschen deinen Schalke-Weg beschreiben kannst, weil da ja auch ein paar entscheidende Faktoren sind. Also du bist ja nicht einfach aufgestiegen, weil Schalke dann auf einmal eine tolle Mannschaft war und besser war und durchgeritten ist, sondern weil sie auch entscheidende Dinge verändert haben. Denn diese Liga in sich war ja schon ein, also was dabei rausgekommen ist, ein wahnsinniger Höllenschritt. Ich kann mich noch erinnern. Und Expertisengequatsche brauchen wir bei der zweiten Liga nicht zu machen. Ich weiß noch, wir haben im Zonesieger-Format mit den anderen, mit auch Tobi Escher und so, haben wir so sechs Mannschaften erkoren und meinten so Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Hertha, Bochum.
Niemals Hertha.
Ja, aber die Top 6, ja. Hertha, Bochum, Holstein Kiel und Hannover 96, das sind so die Top 6. Darunter werden die drei Aufsteiger sein, weil dazu sind die zu mächtig im Vergleich zum anderen. Ergebnis ist Schalke, Elversberg und Paderborn. Fangen wir mal damit an.
Und Düsseldorf geht in Liga 3, ne?
Und Düsseldorf geht in Liga 3. Also aber ehrlich, ja, mach mal, weil das ist ja die offene Frage. Ja, vor Saisonbeginn, das wären Namen gewesen, mit denen hättest du auch, über die hättest du auch gesprochen.
Ja, Hertha nicht. Ich habe von Tag 1 an gesagt, Hertha steigt auf gar keinen Fall auf die nächsten 3 bis 4, 5 Jahre. Big City Club Style, so. Aber alle anderen, klar, hätte ich dir unterschrieben. Bochum hätte ich dir unterschrieben, Kiel hätte ich dir unterschrieben, Hannover, wen hast du noch gesagt? Ja, wahrscheinlich, also Düsseldorf hätte ich dir zweimal unterschrieben. Und Hertha hätte ich dir anhand Kader, hätte ich dir das wahrscheinlich auch unterschrieben. Ne? Ich war mir ziemlich sicher, dass Hertha Hertha Sachen macht, so wie in der Regel Schalke Sachen macht und deswegen wird das nichts. Ich will an der Stelle aber nochmal erwähnen, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie tut mir das für Düsseldorf echt leid, dass sie in der dritten Liga abgestiegen sind. Ne? Irgendwie tut mir das, also könnte mir ja scheißegal sein, hätte mir Düsseldorf nichts am Hut. Ne? Und wir haben auch schon mal uns hier in vergangenen Zeiten, vor ein paar Saisons, wo du mal da bei denen im Stadion musstest, haben wir uns, glaube ich, hier ordentlich drüber ausgelassen, was das doch für ein Kackhaufen von Stadion ist und was nicht alles und was soll das überhaupt und hast du nicht gesehen. Aber
ja, da habe ich aber auch mit, da habe ich auch mit Bremen da 3-1 verloren. Da war ich per se sauer.
Das kam
diese
noch bunten
Sitze gingen mir so auf den Sack, kann ich dir schon sagen. Alter Schwede.
Ja, das Ding sieht aber auch so läppsch aus mit diesem Merkur-Spielareal. Das sieht aus wie so eine
Riesenspielhalle. Es sieht halt aus, es sieht halt aus wie eine Spielhalle.
Ja, ja, ich weiß. Also, ne, das Ding kann tatsächlich dann nichts. Aber irgendwie fand ich das, das hat mir echt leid getan, dass Düsseldorf jetzt in die dritte Liga gehen muss. Und ich weiß auch nicht, wie schnell wir die wiedersehen.
Ey, das wird total spannend, weil du hast so vollkommen recht. Ich glaube schon, also auch da, und das ist wieder Prognose, die werden sich schütteln, die werden einmal richtig aufräumen. Mislin Tat ist da ja hin und das ist ja ein Typ, der eigentlich aus der obersten Liga kommt.
Ja, aber der ist schon wieder weg.
Ja, genau. Scheint der Virus zu sein.
Der ist schon wieder weg. Der hat nach, was war das seine erste Station, wo er so erfolgreich war? Stuttgart?
Ey, ja, ich glaube Dortmund.
Oder Dortmund.
Stuttgart, Dortmund.
Nee, Stuttgart. Oh. Ja, das ist peinlich, dass wir das nicht wissen, ne? Als sogenannte Experte.
Ich google mal nebenbei kurz ein
aber
bisschen.
Aber seine erste
schlau weiter.
Ja, seine erste Station war halt sehr erfolgreich und danach hat er überall reingeschissen. Und das war überall mit Knatsch und mit sportlicher Misere, jetzt sogar mit Fortuna in der dritten Liga. Jetzt will ich das nicht alles an ihm festmachen, da bitte nicht falsch verstehen. Aber es gab mal so einen Reporter, den Jürgen Klopp liebevoll den Seuchenvogel genannt hat, weil der wohl irgendwie 43 Mal im Stadion war, wenn Jürgen Klopp gespielt hat und 43 Mal hat Mainz Jürgen Klopp damals nicht gewonnen. Kannst du dich noch erinnern, den Seuchenvogel?
Ja, ja.
Ja, Sven Mislintat entpuppt sich gerade so ein bisschen zum Seuchenvogel.
Ganz kurz rein, ne? Ich habe mal geguckt hier. Der hat ja ab 2006 Chefscout bei Borussia Dortmund. Aubameyang, Dembélé, Kagawa, ja, das sind alles seine Spieler. Das sind alles seine Spieler. Dann geht's weiter, dann geht er zu Arsenal, dann geht er zum VfB Stuttgart.
War auch scheiße.
Nee, ja, beim VfB Stuttgart, Fußballabteilung 19 bis 22. Dann 23 Ajax Amsterdam. Da bereits ja nach drei, vier Monaten über so was. Ja. Ich bin irgendwas runtergekommen. Weißt du, was das ist?
Ja, der Mislintat-Fluch ist
das,
Alter.
Ja, nee, das sind die Schuhe von Diego bei Werner Bremen. Das ist eins meiner Sammelobjekte.
Ja.
Sind von der Decke gekommen, warum auch immer.
Ja, wegen Mislintat, Digga. Pass auf, was du sagst.
Bei Ajax ja richtig reingeschissen, ne, nach 4 Monaten, dann nochmal bei Dortmund. Auch unter Edin Terzic, auch wieder weg. Dann Düsseldorf und auch wieder weg.
Ja, das läuft dann nicht mehr so rund. So einen ähnlichen Weg hat ja jetzt dann auch Ben Manga eingeschlagen, ne? Bei Frankfurt. Er ist super erfolgreich, der Perlentaucher der Nation und dann da in England, das war schon nichts, auch Schalke war nichts und ja, weiß man immer nicht, woran er liegt, ne? Das werden sicherlich mehrere Komponenten als nur die Person selber sein, die da mit reinspielen, aber gut. Also, lass es auch nicht zu lange mit Düsseldorf aufhalten. Aus irgendeinem Grund, den ich mir selber nicht so erklären kann, finde ich das irgendwie ein bisschen schade, dass sie abgestiegen sind und tat mir für die leid, was mich im Gegensatz dazu sehr gefreut hat, als Schalke, weil er Rot-Weiß Essen schön reingeschissen hat, noch nach hinten raus, Alter. Und schön die...
Ist krass, ne?
Und schön die Dingens, schön die, sag schnell, den Aufstieg in die zweite Liga verkackt hat. Die hatten ja irgendwie 4 Spieltage oder so vor Ende selbst in der Hand. Dann waren sie vor dem letzten Spieltag sogar auf 4 abgerutscht, hoch auf 3 und dann gegen Fürth halt, hat er einfach nicht gereicht. Von daher Glückwunsch nach Fürth und Rot-Weiß Essen, ja, lassen wir das. Ja, aber jetzt zurück zum eigentlichen Main-Event. Ne? Also ja, Schalke ist aufgestiegen, Alter. Und vor der Saison, also, was ich gesagt habe, das ist leider nur nicht hier in einer Podcast-Folge dokumentiert, weil zu der Zeit haben wir halt einfach nicht recorded. Was ich gesagt habe, ist, weil alle ja gesagt haben, wo jetzt einfach mal so eine ruhige Saison im Mittelfeld.
Ja.
Und uns ein bisschen so finden, mal was anfangen, was wir auch zu Ende bringen und dann können wir in 1-2 Saisons später dann auch mal seriös über einen Aufstieg reden und dann auch mit einer Mannschaft, wo wir alle der Meinung sind, dass wenn die jetzt hochgehen, die vielleicht auch mal mehr als ein Jahr dann in der ersten Liga verbringen. So. Da bin ich nicht müde geworden zu sagen, da, ja, nehme ich, aber das wäre halt sehr untypisch für Schalke. Typisch für Schalke wäre entweder ganz oben drin oder aber wieder ganz unten drin. Und in dem Moment habe ich natürlich wieder auf ganz unten drin geschielt. Ne? Also was ich damit nicht sagen wollte, ist, wir steigen auf, sondern also diese ruhige und im Mittelfeld, ist halt nicht Schalke. Das passiert auch Schalke eigentlich nicht. Also gab es eigentlich nur die beiden Optionen, ganz oben oder ganz unten. Und dann hätte ich aber mein Geld auf ganz unten gesetzt. So, dann kam halt, dann dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Wurde ja mit Amtsantritt Frank Baumann, der, nehme ich jetzt schon vorweg, also der Herr hat alles richtig gemacht. Ne? Da ist ja nicht eine Sache, die er falsch gemacht hat, genauso wie der Trainer. Aber das fing dann noch an, wie Frank Baumann kam, zusammen mit Matthias Tillmann ein Anforderungsprofil für einen Trainer definiert hat, was in etwa wie folgt aussah, spricht Deutsch und kennt die zweite Liga und ist ein erfahrener Trainer.
0 von 3.
Ja, 1 von 3. Muslic kann Deutsch, ne?
Stimmt,
und dann kam Miron Muslic und dann war schon wieder so, Leute, ey, können wir noch nicht einmal das, was wir sagen, auch machen? Oder dann sag vorher halt nicht und mach einfach.
Halt einfach die Klappe.
Ne? Aber sag doch nicht A und mach Y. So. Erster Impuls. Zweiter Impuls. Ich glaube, da habe ich dir sogar noch eine Sprachnachricht drüber geschickt. Dann gab es so einen, kannte natürlich keiner Miron Muslic, ne? Und dementsprechend war ich dann jetzt auch erstmal so, ja, er kriegt halt dieselbe Chance wie jeder andere, ne? Die anderen kannte ich auch alle nicht. Und dann gab es aber auf YouTube ein Video von der ersten Kabinenansprache von Miron Muslic bei seinem vorherigen Verein, da in der zweiten englischen Liga, in der Championship, bei Plymouth Argyle oder wie die hießen. Die ging so 3,5 Minuten, das Video gibt es jetzt noch, muss mal gucken. Also mittlerweile wissen wir, wie der kommuniziert und so. Und dann habe ich gesehen, habe mir gedacht, oh, der ist aber, Alter, der kommuniziert krass, der kommuniziert auf eine ganz eigene Art und Weise, der ist rhetorisch sehr fit, der scheint für hier so Werte wie, ne, Arbeit, Malochen, Disziplin, Einsatz, Wille, hold your ground, ne, das wird er ja nicht müde, das gibt jetzt auch mittlerweile, haben sie natürlich auf T-Shirts gedrückt und so, hold your ground, ne, alles gut. Von daher war ich mir relativ dann schnell sicher, dass der auf Schalke sehr beliebt sein wird, die Fans wegen werden ihn mögen, aber wird der Spiele gewinnen? Wird der Punkte machen? Wird der Spiele gewinnen? Das war halt die große Frage, ja, und dann kommen wir aus einer Hinrunde, wo wir uns an der alten Hübsch-Stevens-Tugend, die Null muss stehen, ne, irgendwie orientiert haben. Mhm. Wovon das erste Spiel war, da war ich im Stadion, das erste Spiel war zu Hause gegen Hertha, den Aufstiegskandidat Nummer 1. Die haben wir weggefressen, haben wir die. Die wussten 90 Minuten nicht, wie ihnen geschieht. Da stand auf einmal Schalke auf dem Platz hier und diese Pressing aus den ersten, sagen wir mal, 8 bis 10 Spielen, das haben wir danach auch nie wieder in der Intensität auf den Platz gebracht, ne? Danach nie wieder, aber die ersten 10 Spiele war Pressing, Digga.
Das war Wahnsinn. Das war wirklich, ich hab diesen Satz 150 Mal wiederholt von, dass ich da sitze in Auchbachs Bundesliga und denke mir, am Ende spielt Schalke im Aufstieg mit, weil ich im Bauch hatte irgendwie, und ich weiß noch, so auch mit wie dieses erste Spiel zwischen Schalke und Hertha gelaufen ist, von dieser Supertruppe, die damals wirklich ja kadermäßig die Mannschaft war, von der gedacht hast, da kommen jetzt die Super-Herthaner, und Schalke muss sich erstmal konsolidieren, und du hast Schalke angemerkt, so, Messer zwischen den Zehen, Digga, wir gehen rein. Und das hat Spaß gemacht, Schalke zuzugucken. Und ich hatte früher war mir Schalke egal, haben mich teilweise genervt, weil sie Bremen-Spieler geholt haben. Durch unsere Verbindung habe ich natürlich angefangen, irgendwie dann auch Sympathie für die zu sammeln. Aber sie haben mich trotzdem oft genervt, weil sie auch einfach scheiß Fußball gespielt haben. Und auf einmal ist das eine Truppe, auf die ich richtig Bock. Ich mag denen zugucken. Ich hatte also alles, was du mitgekriegt hast aus der Schalker Ecke, war so, ja geil, Digga. Vielleicht ist es auch Wasser für dieses sterbende Bundesliga-Fanherz in mir, das irgendwie wieder was spüren möchte, wenn es heißt Samstag oder die Bundesliga läuft an. Und wir haben jetzt trotzdem Sonntag 15.30 Uhr Elversberg gegen Paderborn, das haben wir nicht verhindern können, aber wir haben auch wieder Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Und das wird auf jeden Fall viel über andere rüber. Und deswegen ist es so geil, dass Schalke es geschafft hat.
Ja, und so warten die ersten 10 Spiele, also da, wie gesagt, das war ein Pressing, und das war dann nur irgendwann so nach 6, 7 Spiele, Alter, das sind auch nur Menschen, also so ein Elfhausi oder so, der macht jedes Spiel 4 Kilometer mehr als der Zweitmeister auf dem Feld, eigene oder gegnerische Mannschaft, also das werden die ja jetzt nicht 34 Spiele durchziehen können, aber dann hast du so die, in der zweiten Hälfte der Hinrunde hast du so die ersten Entwicklungsschritte gesehen, also am Anfang war da nichts Schönes bei, ne, müssen wir uns nichts vormachen, da war nichts Schönes bei, aber das war halt, wie du gerade gesagt hast, Messer zwischen den Zähne. Und jeder Gegner, der da angetreten ist, hat von Sekunde 1 bis letzte Sekunde gespürt, Alter, die sind giftig, ne? Wenn ich hier nicht aufpasse und nicht mich schnell genug vom Ball trenne, dann tut das richtig weh, Alter. Und zwar an mehreren Stellen gleichzeitig, so. Dann ein bisschen dahin entwickelt zum Abschluss der Hinrunde, dass so die ersten spielerischen Elemente mit drin waren und ab und zu auch mal ein Tor irgendwie nach eigenem Ballbesitz rausgespielt wurde, aber da hast du halt schon gemerkt, naja, dafür hast du jetzt halt dann auch vielleicht nicht so das Spielermaterial, so, ne? Und da hast du ja auch immer in der Hinrunde, was du ja auch nicht müde zu sagen und hast am Ende auch recht behalten, mit der Art vom Fußball, jetzt haben wir gegen alle einmal gespielt, das wird nicht gegen jeden noch ein zweites Mal funktionieren, nee. So, ne? Und
dann machen sie das, was du erstmal auch machen musst. Ich finde das schon beeindruckend.
Ja, dann kommt der Meisterstück, ne? Also.
Ja.
dann kommt das absolute Meisterstück. Dann werden in der Winterpause 5 Spieler verpflichtet. Einer davon ist Edin Dzeko.
Ja.
Fiebertraum, Simulation hier, Fußballmanager, so, ne? Einer von den 5 ist Edin Dzeko. Der zweite ist ein Torwart, der für hinter Karius als Backup geholt wird, von vornherein so kommuniziert, und das hat er dann auch mal ein paar Spiele gemacht, das hat er auch gut gemacht. Und die anderen drei sind gewesen Musa Njai, Dejan Lubicic und Adil Aouchiche, ne? Und alle drei haben vom ersten Spieltag, wo die da waren, jede Minute von Anfang an gespielt, solange wie sie fit waren. So, keiner von, also ja, wenn mal irgendwie 2-3-0 schon stand am Ende, dann wurde Ljubicic wurde hier und da mal ausgewechselt. Aber alle drei performen von Tag 1 an, und heben das Spiel von Schalke. Also das haben die drei aus meiner Sicht alleine gemacht. Du hast es dann am langen Ende, als Dzeko auf einmal nicht mehr da war, hast du auf einmal gesehen, das funktioniert auch ohne Dzeko. Ne? Aber kommen wir gleich nochmal zu. Und dann kommt das Trainermeisterstück. In der laufenden Rückrunde stellt der vom Fünferkette auf Viererkette um. Stellt um von hinten, steht die Null, um vorne hilft der liebe Gott zu. Wir wollen jetzt mehr Ballbesitz haben, wir wollen jetzt eine Spielidee haben. Da sind immer noch hier und da mal lange Bälle dabei, ne? Und am gefährlichsten werden wir immer noch, auch jetzt in den letzten Spielen, wenn wir irgendwo im Mittelkreis irgendwie einen Ball gewinnen und dann schnell umschalten können, so, ne? Da sind wir immer noch am gefährlichsten. Aber entwickelt sich teilweise hin zu, wir spielen jetzt Fußball, so, nachhaltigen Fußball würde ich das sogar nennen. Und er hat 5 Spiele gehakt. Andere, und jetzt Hand aufs Herz, andere brauchen für sowas, manchmal kommen sie gar nicht dahin, weil bevor die diesen Schritt vollzogen haben, diese Umstellung, ist der Trainer schon gefeuert. Da kommt ein neuer Trainer, der wieder eine neue Idee. 5 Spiele hat das geruckelt. Eins in der letzte in der Rückrunde gegen Eintracht Braunschweig, das haben wir 2-1 verloren. Und dann 4 in der Rückrunde, wo Edin Dzeko auch schon da war, ich glaube, die ersten 2 verloren, dann 2-mal unentschieden, und dann haben wir, glaube ich, 11 Spiele in Folge gewonnen. Und dann, um abzuschließen, und dann, Dzeko ballert rein wie sonst was war das, 7 Spiele, 6 Tore, 4 Assists oder so, also, ne, alle Fragezeichen, die ja vorher waren, boah, was ist denn wirklich noch in der Lage zu, auch von Tag 1 weggebügelt, und dann spielt er WM-Quali gegen Italien, die sie auch erfolgreich bestreiten, und in der letzten Sekunde, in der letzten Aktion des Spiels in der Nachspielzeit fällt er auf die Schulter und ist 4 bis 5 Wochen raus, und alle denken, oh Scheiße, jetzt muss er Moussa Sylla, der im Winter eigentlich schon zum zweiten Mal jetzt weg war, der war ja schon in New York oder zumindest in Paris und hat darauf gewartet, dann nach New York kann, jetzt muss der wieder in der Bresche springen. Alle so ein bisschen Sorgen gemacht, und die Spiele, die dann kamen, waren die ganzen da oben drin, da war Elversberg dabei, da war Paderborn dabei, und wer da nicht alles dabei war, ey, waren 5 Spiele ohne Dzeko, 5 Siege, ne? Ey, dann, und mit noch in Elversberg gehst du fälschlicherweise bei Stand von 1-1 nach, weiß ich gar nicht, 15 Minuten oder so, gerätst du in Unterzahl, weil der Schiri einen Foul falsch sieht, und das ist eine gelbrote Karte, und deswegen darf der VAR nicht einsteigen, weil er keine glattrote ist. Aber du siehst also, das Foul war andersrum. Der Elversberg-Spieler tritt dem Schalker-Spieler auf den Fuß und nicht andersrum. Hat der Schiri nicht
Ja.
gesehen. Der VAR darf nicht eingreifen. Eine Drecksituation, muss die Regel ändern, aber ist dann in dem Moment so passiert. Das Spiel gewinnst du, in Unterzahl gewinnst du 2-1. Da war der eine krasse emotionale Moment dann auch im Saisonendspurt, und der zweite war dann 2 Wochen später in Paderborn. Da liegst du, keiner weiß genau wie, nach 30 Minuten auf einmal 2-0 hinten, obwohl eigentlich müsste für uns irgendwie so 1-0 stehen. Paderborn hat 2 Chancen gemacht, die super krass rein. Ey, und das Spiel geht halt 3-2 aus und dann auch vollkommen verdient. Die machen die halt einfach weg, die lassen nicht locker, die kämpfen sich halt. Jovicic da wieder mit 2 Tore, Jovicic gilt so ein bisschen als der von den Neuzugängen, wo alle sagen, ey, der war schon gut, aber der könnte noch mehr. Ja, unterschreibe ich, aber ey, der hat halt auch in den letzten, sagen wir mal, 6, 7, 8 Spielen hat er auch die wichtigen Tore gemacht, ne, wenn so ein Edin Dzeko nicht da war und Sylla oder Karaman gerade mal verhindert waren. Ja, und das waren so die 2 großen emotionalen Momente, nochmal da in Elversberg das Ding und dann in Paderborn das Ding, und ab dann war halt unterm Strich auch klar, ob jetzt dann im Heimspiel gegen Düsseldorf oder eine Woche später in Nürnberg oder noch eine Woche später zu Hause gegen Braunschweig Schalke wird aufsteigen. Und ja, dann habe ich mich an einem Samstagabend im Mai, war das glaube ich, ne, Anfang Mai, abends ins Stadion begeben. Und dann eines unserer schlechtesten Spiele tatsächlich gesehen in der Rückrunde, da hast du dann schon mal gesehen, okay, also die haben auch so was wie Nerven. Irgendwie nach Viertelstunde 1-1-0, und dann hast du gemerkt, ui, jetzt werden die Beine aber schwer, aber Düsseldorf war erschreckend. Düsseldorf hat nach 70. Minute, habe ich irgendwann gesagt, ganz ehrlich, Düsseldorf spielt, als würden die 1-0 führen, Alter. Die müssen aber, also die waren halt nicht in der Lage, irgendwie gefährlich zu werden. Und ja, dann hat der Schiri abgepfiffen. Wir haben den Platz nicht gestürmt. Und ja.
Das war die lustigste Situation, finde ich, dass sie den Platz nicht gestürmt haben.
Ja. Ey, auch da wieder Kommunikation. Ne? Da wurde eine Woche vorher schon von Vereinsseite an die Hugos, an die Ultras rangetreten, gesagt, guck mal, so und so ist die Situation. A, sind beim letzten Mal echt, glaube ich, 40 Leute im Krankenhaus gelandet, weil halt da ne, von den Rängen zu dem Beton in der Feldinsarena sind 3, 3,5 Meter, so, da kannst du ja halt wehtun. So, das wollten sie vermeiden. Ja. Und zum anderen hatten wir noch ein Heimspiel gegen Braunschweig. Wir haben einfach keine Kohle für neuen Rasen. So.
Ja, ey. Ganz.
Und dann haben
aber
die
wie stark, das ist so geil.
Ja, aber nur so geht's doch, Alter. Nur so geht's doch. Und dann haben die Ultras gesagt, ja, okay, macht Sinn, können wir verstehen. Die haben gesagt, Spieler kommen bei euch in die Kurve und alles, wenn ihr wollt, machen wir alles, aber rennt bitte nicht auf den Platz. Haben gesagt, rennen wir nicht auf den Platz, und dann ist keiner auf den Platz gerannt. Also. Und auch jetzt nicht so, dass Vereinzelte dann doch mal durchgebrochen sind oder so, nein, keiner ist auf den Platz gerannt und alles war cool und alle waren glücklich und ja, unterm Strich, sehr lange ausgeholt wieder und sehr detailliert geworden, aber unterm Strich war das endlich mal wieder eine Schalke-Saison, die halt von Anfang bis Ende Spaß gemacht hat, ne? Die hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Du kannst dich mit der Truppe super identifizieren, mit dem Trainer sowieso. Ja, ne? Ja, super. Frank Baumann macht einen riesen Job. Der hat sich auch jetzt, seitdem Kollege Lüftel da gekommen ist und da jetzt auch in den Transfers hauptsächlich verantwortlich ist, hat er sich noch mehr zurückgezogen. Ich höre aber immer wieder von der Geschäftsstelle, ey, der ist immer da, immer greifbar, immer ansprechbar und so. Also der macht das auch überragend, sofern ich das beurteilen kann. Und deswegen, ich meine, Prognose, was passiert jetzt nächstes Jahr in der ersten Liga, werden wir gleich nochmal machen. Aber deswegen ist die Hoffnung vergleichsweise dann doch groß, dass besonders mit den anderen beiden Vereinen, die jetzt mit aufgestiegen sind, Schalke dann auch mal ein Jährchen länger oder zumindest länger als ein Jahr in der ersten Liga bleiben wird. Aber kommen wir gleich nochmal zu.
Schalke ist hoch. Mit Schalke gehen, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, Elversberg und Paderborn, lass uns das trotzdem noch mit abschließen, weil Elversberg ja auch nicht aufsteigt, also Elversberg macht das stark, ne? Und auch in unseren Expertenrunden war Elversberg auch einer der Abstiegskandidaten, weil Horst Steffen weg, wichtige Spieler ja, weg.
Alle.
Wie soll denn das noch ausgehen und sowas?
Aslani weg
und am Ende sind die, sind sie die ganze Zeit da. Man muss ja auch sagen, auch weil Hannover keinen guten Job macht, Düsseldorf einen beschissenen Job macht, Kiel und Bochum mitzukämpfen haben, Hertha einfach viel zu launisch ist.
Kaiserslautern hat mich am meisten enttäuscht, um ehrlich zu sein. Darmstadt hat mich enttäuscht.
Die waren da und lassen dann auch abreißen und so, müssen sie alle nicht, und Elversberg und Paderborn sind dann am Ende die, die da gewinnen. Und da ist ja Elversberg grundsätzlich beeindruckend, dass sie es dann auch verdient haben. Auch, würde ich sagen, trotz der Niederlage und auch im vorletzten Spieltag auch nochmal gegen die Düsseldorf gescheitert und so. Und das fühlte sich alles komisch an. Und dann gehen sie aber doch souverän in den letzten Reihen und schaffen es. Was aber das eigentliche Husarenstück ist, ist ja, und das ist der Übergang Richtung erste Liga, wenn das für dich okay ist, ja, ist wie Paderborn den VfL Wolfsburg rauskriegt. Vor allen Dingen, und ja, da gehen wir in die Bundesliga. Und in der Situation, in der wir sind, dass der Keller, also Werder Bremen halt ja die Klasse, kann ich leider noch zwei Sätze zu sagen, oder auch drei oder vier, weil auch nur, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil die anderen darunter noch schlechter waren. Mit 32 Punkten die Liga zu halten, ist schon bam. Reden wir gleich drüber. Das heißt, da unten war Schneckenrennen, und auch nur dieses Schneckenrennen, weil St. Pauli auch zu dämlich war, sorgt dafür, dass Wolfsburg mit einer katastrophalen Saison es am Ende auf den Relegationsplatz schafft und St. Pauli und Heidenheim absteigen. Und dann
sorry, dass ich kurz unterbreche. Und aufgrund dieses Schneckensrennen, von dem du gerade sprichst, hat Heidenheim, die 5, 6 Spieltage vor Ende als sicher abgestiegen galten, haben am letzten Spieltag auf einmal noch eine Chance, ne?
Ja,
das und schon. Die war gar nicht so klein, wenn man bedenkt, dass Wolfsburg und Pauli gegeneinander gespielt haben, ne?
Ja, also, genau. Wenn Mainz nicht Fußball gespielt hätte, wär jetzt Heidenheim in der Relegation gewesen. Aber dann ist Wolfsburg in dieser Relegation, und ich weiß noch, irgendwo vom Kommentator gab es zwischendurch so einen lustig traurigen Satz von, jetzt wird irgendein Spieler bei Wolfsburg eingewechselt, der ist so viel wert wie der Kader vom SC Paderborn.
Hat wirklich nicht zum Mund gemacht.
Und am Ende, ich meine, es ist auch bezeichnend, da brauchen wir nicht zu viel drin, aber dass Eriksson dann am Ende der alte Mann, dass der dann derjenige ist, der dann den Kahn aus dem Dreck ziehen muss mit seinen Ecken und Freistößen. Wolfsburg geht verdient runter, weil Paderborn sich das auch verdient, hochzugehen. Ich weiß nicht, ob du die Spiele gesehen hast, aber dieses Rückspiel, mit wie wenig Leben Wolfsburg in dieses Rückspiel gegangen ist, war unglaublich von
ihm. Ja, ich sag dir aber, wenn die gelb-rote Karte nicht kommt in 13 Minuten, fiel dann die Paderborn richtig weg. Ne? Da stand 1-0 nach 10 Minuten oder so und wären die 11 gegen 11 zu Ende gegangen, hätte Paderborn 4-5 Stück gekriegt. Nicht mehr
ziemlich sicher. Ja, fairer Punkt. Habe ich wegignoriert.
Ja, aber das Ding hat den komplett den Zahn gezogen. Ab dann hast du recht. Ab dann war also Paderborn muss ja zu dem Zeitpunkt, wo die irgendwann das 1-1 machen, muss ja schon 3-1 für Paderborn stehen. Mhm. Pfosten, Latte, Torwart hält, alles dabei. Ne? Aber
das 34 hat Torschüsse oder so,
Paderborn. Ja, überleg mal, das ist absurd. Das ist absurd. Mhm. Das ist sogar mit einem weniger absurd. Ne? Also, du bist immer nur der Erstligist. Du hast einen Kader, der für europäische Wettbewerb zusammengestellt wurde. Ne? Also.
Ja, genau das. Deswegen ist am Ende, muss ich sagen, und das ist, guck mal, herzlichen Glückwunsch Elversberg, herzlichen Glückwunsch Paderborn, ihr habt's verdient, ihr seid hochgegangen und trotzdem, es bricht jedes Mal was in mir. Weil ich eigentlich, Schalke war gut, aber warum kann dann nicht St. Pauli drinbleiben oder keine Ahnung, dann doch Kaiserslautern oder Hannover hoch. Ich hätte sogar Hannover genommen.
Lautern,
genau. Ja, selbst Hannover, auch wenn das HSV-Fan-Gemeinschaft und so und ich meine, Jonas Bold hat jetzt übernommen, ne, jetzt also, ne, wenn wir mal vorbei, er hat schon gesagt, wenn wir mal vorbeigucken wollen, sind wir herzlich eingeladen.
Ja. Hinter meinen Deutschlandkarten mache ich jetzt mal einen Haken, seitdem er den Job angetreten ist. Ne? Ich glaube nicht, dass er da jetzt noch Zeit für hat. Ey,
Mann, anderes Thema. Ja. Aber vielleicht meldet er sich irgendwann. Aber dass die alle so reingeschissen haben, das ist schon wieder ist traurig, zeigt aber auch diese tolle zweite Liga und sorgt aber in der ersten Liga. Und dann spiegeln wir es mal um, aber dafür, dass. Denn es gilt immer noch die Regel mit dem, was du dir anguckst, was ab Platz, na, so mittlerweile würde ich so sagen, 8-9 in der Bundesliga los ist. Ab da geht's los, muss nach unten gucken. Wenn du eine scheiß Saison hast, hat Mainz und Augsburg haben es wieder bewiesen, die sind dann landen am Ende da gehören sie auch irgendwie hin. Trotzdem, wenn die eine Halbserie scheiße spielen, stehen sie mit unten drin. Weil du musst dir erstmal die Mannschaften suchen, die wirklich auch Bock haben, auf Platz 17 und 18 längerfristig stehen zu bleiben. Und davon gibt's nicht so viele. Und jetzt fange ich mit Werder Bremen an. Also die Anzahl der Fehlentscheidungen und der schlechten Dinge, die so in Saison passieren kann, fühlen sich halt schon echt schlimm an. Ne? Mit du machst die Boniface-Wette, die funktioniert nicht. Du holst ja am letzten Tag der Transferperiode so viele Leihspieler, dass du auf einmal vom Kaderwert in den Top 8 der Liga bist, weil die alle so viel wert waren, die sie da zusammengesammelt haben. Und sorgt natürlich auch für Ansprüche nach der Zeit von Ole Werner, dass man denkt, okay, wir waren ja zweimal einen Punkt von Europa entfernt, dann müssen wir doch jetzt einen Schritt weiter. Weil wir haben ja Horst Steffen, den Wundertrainer von Elversberg. Wenn man mal genau hinguckt, kann man ja auch behaupten, dass vielleicht Horst Steffen nicht die Lösung, sondern vielleicht auch das Problem war auf beiden Seiten, weil es da so um das Konstrukt drumherum ging. Das ist alles in sich zusammengebrochen. Der Fußball, also ich finde, mit Dani Thun haben sie es zumindest wieder geschafft, so ein bisschen Stabilität reinzukriegen. Der hat sie so über die Linie gerettet, auch mit dem Bewusstsein, dass es reicht mit dem, was man da macht und so. Und es ist die zweitschlechteste, glaube ich, Saison in der Geschichte oder der letzten 40 Jahre. Ich glaube, die beiden Abstiege waren noch schlechter, aber nur knapp. Ich glaube, abgestiegen sind sie mit 31, jetzt sind 32.
Okay, das ist krass.
Ja, auch in den letzten Jahren. Mit 32 Punkten wärst du in sehr vielen Jahren abgestiegen in den letzten Jahren. Und dann sind sie nicht drin geblieben. Aber, und deswegen ist es auch so, Haken hinter. War scheiße, nervt mich, finde ich kacke. Ich könnte mich wahnsinnig darüber aufregen, möchte ich ja das nicht mehr. Weil dann auch die Kritik an Clemens Fritz, die Kritik an dem Umfeld, die Kritik daran, dass es im Verein immer so ein kleines bisschen vielleicht zu harmonisch ist und dadurch zu wenig Reibung entsteht und zu wenig harte Entscheidungen getroffen werden. Alles abgehakt, wir sind drin geblieben, ich habe mich drüber geärgert und auf einmal fängt Clemens Fritz an zu kochen. Und ich erlebe gerade mit Werder Bremen das, was ich, glaube ich, auch seit 10 Jahren nicht hatte. Wir haben gerade heute Chucky geholt, wir haben, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Leute.
Hat die Spieler geholt? Ja, ich kriege gar nichts mit.
Ja, 4 oder 5 Spieler geholt seit.
Umsatzrennen in der Firma.
Ja, genau. 4 oder 5 Spieler geholt, jetzt bereits für auch alle Sollbruchstellen im Kader so, alle jung. Alle talentiert. Dann dieser Move mit Chris Firmino, Backhaus, bis zu 15 Millionen von Freiburg. Den hätte ich auch in Zug nach Freiburg gesetzt, hätte ihn auch hingebracht, weil ich weiß, ich habe Albert Heijn auf der Bank sitzen, der für viele fußballerisch der bessere Torhüter ist. Also das wird kein Downgrade, da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, nicht Albert Heijn. Ich sage immer Albert Heijn wegen dem Supermarkt, der ist anders. Karl Heijn. So dass es sich gerade anfühlt wie, okay, die machen gerade Dinge gut und sorgen dafür, dass wir mit Werder Bremen, also wir gehen, also sie scheinen gelernt zu haben und gehen in eine Saison besser vorbereitet, als sie es im letzten Jahr waren. Königstransfer könnte sowas wie Niklas Füllkrug sein, wenn der kommt. Einfach auch wieder für die Chemie und für die DNA innerhalb der Mannschaft. Aber selbst wenn nicht, finde ich, machen die gerade einige Sachen ganz gut. Was über diese schlechte Saison hinweg helfen kann, sagen wir so. Weißt du, wie ich meine?
Ey, ich sehe das so. Ich glaube, Trainer, habt ihr jetzt einen, mit dem kann man was anfangen, auch in der ersten Liga. Die müssen jetzt tatsächlich, Clemens Fritz hat ja auch verlängert, irgendwie sowas habe ich mitgekriegt, ne?
Ja, der wurde verlängert.
Genau.
Keine Diskussion darüber.
Ja, das wurde verlängert und jetzt muss er liefern, ne? Also wenn sie hin, weil er jetzt einen Kader hinstellen, der Bundesliga tauglich ist, ist halt sehr Plattitüde, aber die müssen, und da bist du besser im Detail als ich, die müssen ihre, wie hast du gerade genannt, Sollbruchstellen kennen und die müssen sie jetzt schließen. Und ich glaube, wenn da jetzt ein gutes Sommertransferfenster kommt, weil der jetzt gerade anscheinend schon im vollen Gange ist, und mit dem Trainer, dann glaube ich, gibt es da nochmal eine Handvoll Mannschaften, die ich da mehr abstiegsbedroht sehe nächste Saison als Werder Bremen. Ja, also wird das für über diese magische 8-9 Grenze reichen wahrscheinlich nicht, muss es ja aber auch nicht.
Ich bin also froh, wenn ich einfach mal eine ruhige, langweilige Saison mit einigermaßen ambitioniertem Fußball habe.
Ja, ich glaube, das ist im Bereich des Machbaren. So meine Einschätzung. Ja, Punkt.
Die Liga ist halt wild, ne? Also da herzlich willkommen Schalke. Schalke wird für Furore sorgen. Schalke wird aber auch mit Sicherheit an Anspruch und Wirklichkeit scheitern, ist schon zu früh, aber damit zu kämpfen haben. Der HSV hat gezeigt, dass du mit guter Arbeit relativ schnell auch dich hocharbeiten kannst und dann nichts mit dem Abstieg zu tun hast. Aber die Argumente hießen auch Vuskovic und Vieira. Die sind beide nicht mehr
fair
da.
Fair enough, ja.
Die brauchst du schon. Wenn sie die nicht gehabt hätten.
Ja, hatten sie aber, ne? Haben sie jetzt nicht mehr. So. Und genau. Vuskovic hat ja jetzt, das habe ich dann irgendwo gelesen, vorgestern gesagt, sofort wird er nochmal eine Saison nach Hamburg gehen, also ohne mit der Wimper zu zucken, aber das ist, also er hat wohl gesagt, lasst mich so klar sagen, wie das ist, das ist leider unmöglich. So, er wird sofort machen, ja. Aber der ist halt unmöglich. Dann ist das so. Und du hast. Wenn wir jetzt auf Schalke schwenken und wie sieht das denn dann jetzt aus mit nächster Saison in der Liga bleiben?
Ja, übernehmen wir, das finde ich gut.
Da kommen so viele Faktoren jetzt noch zusammen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen und den hast du dann, also ich schmeiße jetzt nochmal meine Gedanken dazu rein und dann hast du den mit einem Ding abgeschlossen, wo ich da schon gesagt habe, ja, da ist was dran und je länger ich darüber nachgedacht habe, das wird kriegsentscheidend sein. Also du musst jetzt bei Schalke erstmal gucken, wie sieht der Kader dann tatsächlich nächste Saison aus. So, ne? So, das ist schon mal eine Unbekannte. Können Sie jetzt Prognosen aufstellen oder Denkspiele aufstellen, wenn der Kader so bleibt und Dzeko nochmal ein Jahr verlängert und wir irgendwie einen Weg finden, Moussa Ndjaye von Anderlecht wegzukriegen, wobei wir da auf der linken Verteidigerseite mit Vitali Becker sicherlich auch einen haben, aus den eigenen Reihen, der in der Hinrunde auch gezeigt hat, dass du mit dem was machen kannst, ne? Dem eigentlich auch Stammplatz, so wie man gehört hat, versprochen wurde. Und dann hat er sich verletzt und dann holst du da so einen Leihspieler aus Anderlecht, der da nicht zum Zug kam und denkst dir nach 5, 6, 7 Spielen, der kam in der belgischen ersten Liga nicht zum Zug, wollt ihr mich verarschen? Wen habt ihr denn da, Alter? Mein persönlicher, ich weiß, man soll sich ja nie in Leihspieler verlieben, ne? Das ist ja eine der goldenen Regeln im Fußball, aber also der hat mir von denen allen am besten gefallen, einfach weil der so eine, der hat keine Fehler gemacht, der kann alles, der kann Kopfball, der kann nach vorne mitspielen, der kann hinten ab, der macht manchmal so unorthodoxe Grätschen, die aber immer on point sind, also den fand ich richtig, richtig krass. Gut, der geht jetzt erstmal zurück nach Dingens und da sind jetzt noch ganz viele Fragezeichen im Kader, muss dann jetzt ein Spieler zu Geld gemacht werden, zwingend oder nicht, mit Hinblick auf die Lizenz, erst hieß es ja, jetzt hat aber Rodrigo Salazar wurde verkauft, der war bei, hilf mir, Champions League Halbfinale, Freiburg, Sporting Braga, ne?
Weiß ich nicht, ja, kann sein.
Gegen wen hat Freiburg Halbfinale gewonnen in der Champions League?
Braga, ja.
Da spielt Rodrigo Salazar seit 3 Saisons und der wird jetzt für so und so viel Millionen weiterverkauft und das bedeutet für Schalke nochmal eine Weiterverkaufsbeteiligung von roundabout 3 Millionen. So ist das, was durch die Presse geht. Das ist die Frage, gilt dieses ein, müssen wir zu Geld machen nach den 3 Millionen immer noch? Das ist ein Fragezeichen. Und wenn es das aber immer noch gibt, dann wer wird es sein? Wird es Musa Sela sein? Wird es Elfausi sein? Also das wäre so der schmerzhafteste Verlust. Das glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Wird es Mertcan Ayhan sein? Der wäre auch sehr schmerzhaft. Den würde ich auch sehr gerne da behalten mit Hinblick auf Perspektive und nach vorne raus. Ich würde auch, also wenn ich mir aussuchen kann, würde ich auch Musa Sela behalten, ne? So, kannst du über den sagen, was du willst, wie der vielleicht nach außen manchmal, obwohl wirkt der eigentlich gar nicht. Ne? Der Einzige, was der sich bisher zu Schulden lassen hat kommen, war diese eine Aktion mit dem Hund da. Ich weiß nicht, ob du da mitgekriegt hast. Also
nee.
Das ging einmal irgendwie eine halbe Woche durch die Presse und dann war das auch wieder tot. Der hatte irgendwie so einen Hund, so einen Pitbull und dann hat er den irgendwie bei, der hatte so eine Tagesmutti oder sowas für Hunde, die auf den aufpassen, dann hat er ihn da angeblich irgendwann nicht mehr abgeholt und jetzt ist der arme Hund im Tierheim und das war aber anscheinend dann irgendwie doch ganz anders und die Tagesmutti hat immer von einem Hund, der hieß, weiß nicht, sagen wir Paco, und dann hieß es von Musa Silas Frau in der Insta-Story, der Hund heißt nicht mal Paco, du Fotze, auf gut Deutsch gesagt. Ganz abstruse Story, aber ansonsten ist da auch ganz viel Klischee dabei, ne? Da kommt einer aus der zweiten Liga, der ist, jetzt sorry, wenn ich das so sage, aber der ist irgendwie schwarz und der hat ja in Frankreich in der zweiten Liga gespielt. Und der ist hier so mit hihi, schön Wetterfußball und der küsst sich im ersten Spiel schon das Logo, dann haben die oftmals schon einen Stempel drauf, ne? So doof das auch ist. So, die Wahrheit ist aber, so, ich habe das ja selber mal und ich konnte mich da auch nicht von freisprechen, so, ne? Da ist so einer, ja, der kommt jetzt mal und der sieht Schalke als Sprungbrett und sobald er die ersten 5 Tore schießt, geht er irgendwo woanders hin, wo noch mehr Geld gibt oder so, ne? Weil wegen Geld muss er, kann ja nicht auf Schalke gekommen sein. Die Wahrheit ist halt einfach, der arme Junge, würde ich jetzt fast sagen, also da gab es 2 Transferfenster, wo der weg sollte. So, der wollte ja gar nicht, aber der sollte halt weg oder der wäre halt auch offen dafür, ne, könnte er sich auch vorstellen. Aber der wurde halt 2-mal irgendwie zu einem anderen Verein geschickt und 2-mal musste der wieder zurückkommen, weil einmal weiß ich gar nicht mehr. Beim ersten Mal weiß ich gar nicht mehr, was das war. Da wollten sie dann auf einmal, die haben sie einfach gesagt, nee, wir wollen weniger Geld zahlen, als wir gesagt haben. Dann hat Schalke gesagt, verpiss dich, Musa Sela kommt zurück. Das ist einmal passiert. Beim zweiten Mal war New York und dann
stimmt,
saß er da in,
stimmt,
ja, ist 2-mal passiert, Digga. Beim zweiten Mal saß er in Paris bei dem New York und Paris FC da oder was, das gehört einem Al-Habsi-Scheich oder was. Deswegen sollte er seinen Medizincheck erstmal in Paris machen, um dann nach New York zu kommen. Alles war geklärt. Und dann hat das erstmal eine Woche gedauert mit dem Medizincheck und dann kam so, wir haben hier irgendwelche Sachen festgestellt, deswegen, surprise, surprise, wir wollen den, aber wir wollen weniger bezahlen. Zum zweiten Mal hat Schalke gesagt, fickt euch, Alter, wir nehmen den zurück, so, ich nehme den jetzt zurück und stelle den Samstag auf 90 Minuten, so fit ist der so. Und ey, und das macht halt auch was mit einem Menschen, da immer von A nach B geschickt werden, so, und dann,
ja, könnte fair.
Ich, so, und dann könnte ich auch irgendwann verstehen, wenn sich so einer mal hängen lässt oder so, aber ich kann dir nicht ein Artikel, Bericht oder Spiel sagen, wo irgendein Reporter oder irgendwer gesagt hätte, ja, jetzt hat er sich aber, jetzt hat er im Training nicht mitgezogen, du merkst ihm an, der hat keine Bock mehr. Nein, Digga, der hat sich hinter Edin Dzeko 5, 6, 7 Wochen in Folge auf die Bank gesetzt, hat am Ende 10 Minuten gespielt und dann war Dzeko verletzt, kam da rein und hat 4 Tore in 6 Spiele gemacht. So. Also, der hat sich einfach nichts zu Schulden kommen lassen. Trotzdem hat der so ein Musa Sela-Image. Das hat er einfach, Alter. Ich weiß gar nicht, warum, woher das kommt. Ich nehme den ja auch immer noch so ein bisschen so wahr, aber Hand aufs Herz, da müssen wir uns irgendwann alle mal bewusst werden, das ist halt nicht so gerechtfertigt, wie wir alle denken. So, lange Plädoyer für Musa Sela. Also ich, nochmal, ich, wenn ich mir aussuchen kann, sollen die alle bleiben. Keiner soll weg. Außer hier so, was weiß ich so, wir haben da noch so ein paar, wie heißt er ja, Anton Donko und so was, rumtun und so. Aber die jetzt letzte Saison, 1.11. bis 1.16, sagen wir mal, die können von mir aus alle bleiben, habe ich nichts dagegen. Wahrscheinlich wird das aber in Teilen mitunter anders aussehen. Und jetzt bin ich vollkommen vom Thema abgekommen. Also ist halt die eine Frage, wie wird der Kader nächste Saison aussehen? Wie gut kannst du dich verstärken mit den finanziellen Mitteln, die du hast? Du liest jetzt aber, dass schon irgendwie so 4 bis 6 neue Spieler kommen sollen in allen Mannschaftsteilen, die jetzt nicht nur Ergänzungsspieler sein sollen für die Breite, sondern halt auch in der Spitze nochmal den Konkurrenzkampf antreiben sollen. Und wie gesagt, das betrifft alle Mannschaftsteile, Sturm, Mittelfeld, Abwehr, außer Torwart. Torwart ist gesetzt, das ist Loris Karius. Das ist ein Faktor. Dann wird der zweite Faktor sein, mit welchem Plan geht Musa denn dann jetzt rein in die erste Liga?
Das wird spannend. Das wird, und da mal ganz kurz reinziehen, das wird wirklich die spannendste Herausforderung. Und dann hat er natürlich auch einen Kader zusammengestellt hat, von dem er noch in der zweiten Liga nicht wusste, wo der hinreisen wird und wie er es macht. Die zweite Liga ist jetzt aber ein bisschen einfacher zu durchkämmen. Das hast du gesehen. Mit einem konsequenten Plan und einer guten Sichtweise hast du das große Mittelfeld hinter dir gelassen für sehr, sehr lange Zeit und konntest dich damit über die Ziellinie retten. Ist das falsche Wort, aber ziehen.
Ja, 100%.
In der Bundesliga trifft Schalke 04 auf Und da lehne ich mich jetzt mal ein kleines bisschen aus dem Fenster, was du mir um die Ohren hauen wirst, auf 14, 15 Truppen, die einfach ganz andere Aufstellungen, Volumenmöglichkeiten haben als Schalke 04.
Ja,
und da musst du halt schaffen, davon noch ein, zwei mit einzufangen, damit es ein realistischer Abstiegskampf wird.
Ja, aber schau mal, kommen wir gleich zu. 14, 15 sehe ich nicht, weil da jetzt gleich kommt das ins Spiel, was du damals in der Sprachnachricht gesagt hast. Also der wird halt nochmal spannend. Sehen wir jetzt in der Bundesliga, sehen wir Hinrunden Schalke, Fünferkette wieder, Hauptsache dicht machen, Messer zwischen die Zähne und wir nehmen das, was wir mitnehmen, oder gehen wir mehr auf, auch abhängig von dem, was dann jetzt transferiert und verpflichtet wird und so weiter und so fort. Also der wird spannend. Und deswegen ist das halt gerade sehr schwer, irgendwie eine Prognose zu treffen. Ich sehe Paderborn und Elversberg hinter uns. Stand heute sehe ich die beide hinter uns.
Auf dem Papier sind das die beiden Absteiger.
Richtig. Aber ich sag auch dabei, wenn wenn Elversberg wieder eine lange Nase zeigt, wie die letzten vier Jahre, würde mir dann auch nicht wundern. Ne? Aber auf dem Papier ist das erstmal in der Reihenfolge Elversberg, Paderborn und dann Schalke. Ich lehne mich auch so weit aus dem Fenster. Mit der Truppe von der jetzt abgelaufenen Saison wären wir dieses Jahr in der Bundesliga wahrscheinlich auch nicht abgestiegen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Das hilft dir aber nächstes Jahr noch nicht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und den hast du gesagt. Du hast in der Bundesliga anderthalb Handvoll Mannschaften, also bei München droht über allem, da werden wir drüber reden. Dann kommt Dortmund, dann kommt Leverkusen, dann kommt Leipzig, dann kommt da irgendwie Stuttgart mittlerweile auch noch mit rein. Und dann muss ich, Eintracht Frankfurt kommt da auch rein, auch wenn die abgelaufene Saison jetzt nicht so gut war. Aber dann muss ich schon anfangen zu überlegen. Und dann hast du irgendwann einen Cut und dann hast du so Mannschaften wie allen voran Augsburg. Also wenn du vor denen bist, steigst du nicht ab. Das haben wir jetzt hier schon fast ein Jahrzehnt lang Saison fährt.
Genau.
Also wenn du vor Augsburg bist, steigst du auf keinen Fall ab. Aber dann hast du Augsburg, dann hast du Mainz, dann hast du Hamburg, dann hast du Bremen, dann hast du Köln, dann hast du Schalke, dann hast du Paderborn, dann hast du Elversberg. Das sind 8 Mannschaften. Und vielleicht vergesse ich jetzt sogar noch 1, 2.
Gladbach
gehört da auch noch mit rein, Union, aus meiner Berlin. Sicht. Und so 10 Mannschaften, wo keine mit dem heutigen Stand einen Kader hat, der so viel besser ist als die anderen 9, die ich gerade genannt habe, dass man sagen könnte, die kristallisieren sich dann nochmal irgendwie raus. Bei diesen 10, überleg mal, das sind 10 Mannschaften und da wird es Überraschungen geben. Vielleicht spielt Gladbach nächste Saison auf einmal wieder europäisch, vielleicht Union Berlin, vielleicht Mainz, wer auch immer. 1, 2 Überraschungen gibt immer, auch aus diesem 10er-Konglomerat. Aber am Ende wirst du 8 Mannschaften haben, die vom fußballerischen Können und vom Kader her, unabhängig des Marktwerts, ungefähr auf einem gleichen Niveau sind. Und dann wird es darauf ankommen, wer hat den besseren Plan, wer hat die bessere Idee, wer hat das bessere Durchhaltevermögen, wer willet mehr, wer ist aggressiver, wer macht mehr Leidenschaft, mehr Einsatzbereitschaft. Das werden die Attribute sein, aus meiner Sicht, die nächste Saison entscheiden werden. Und der kommt von dir. Die nächste Saison entscheiden werden.
Ja.
Ne, wie kannst du mit diesen begrenzten Mitteln, die du hast, das Maximale rausholen? Und wer das am besten hinstellt, der wird am Ende nicht absteigen.
Ja.
Genau der.
Also und den unterschreibe ich dir. Trotzdem. Es gibt diesen einen Faktor, das hast du ja auch alles schon, da ist viel Spekulation mit drin. Wenn, also sagen wir so, Augsburg und Mainz haben einfach viel, viel mehr Geld zur Verfügung, auch als Mittelklasse Hamburg, Köln.
Haben sie alle.
Aber Hamburg, Köln, Bremen, Gladbach, Union Berlin. 5 Truppen. Von denen ich bei allen 5 finde, Entschuldigung. Die sind alle in der Lage, sich 2 Spieler zu holen, die dafür sorgen, dass sie nichts mit dem Keller zu tun haben. Wenn sie die nicht holen, sind sie mittendrin. Und das ist das Spannende, weil beim HSV, ich sag dir, und das ist kein Werder Bremen-Behäme auf dem HSV, das ist sachliches, beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren so intensiv mit dieser Liga. Wenn die nicht haben, dann werden die da drin rumstrampeln da unten. Dann hast du die erste Mannschaft von der Schalke schon mit dem Messer in 10 weiß. Okay, Jungs, komm mal ran. Oben Hamburger. Euch krieg ich. Wenn Union Berlin keinen Trainer findet, der dafür sorgt, dass der Union Berlin Fußball gespielt wird, ziehst du die unten rein. Wenn Gladbach die gleichen Fehler macht, die sie in den letzten 2, 3 Jahren gemacht haben, kontinuierlich dieses Rad immer weiter nach unten zu drehen und jetzt auch für Rocco Reitz keinen vernünftigen Ersatz zu finden, drehen die mit rein. Wenn Werder Bremen bei den 6 Leuten, die sie holen, da kommen noch 4 dazu, nichts dabei ist, was irgendwie Bundesliga-tauglich ist, dann drehen die mit rein. Und dann wird es ein sehr, sehr spannender Pulk, weil nämlich im Gegensatz zum letzten Jahr, du mit Schalke 04, glaube ich, eine Truppe hast, die auf jeden Fall so piratenmäßig. Ich mache jetzt, baue jetzt dumme Metaphern, aber mit dem kleinen, schäbigeren Boot, aber sich ranhaken.
100%, ja klar.
Und sagen so, wir ziehen euch mit runter. Und dann sind wir bei Paderborn und Elversberg, die beide keine Chance in dieser Liga haben und genau die nutzen werden. Die werden Leute ärgern. Ich habe keinen Bock auf.
Ja, insbesondere Elversberg, gehe ich sehr von aus.
Ich habe keinen Bock auf Sonntag 17.30 Uhr in Elversberg 3-1 zu verlieren, weil irgendwie das Wetter scheiße ist.
Keiner Bock.
So, das wird sehr, sehr spannend. Also auf dem Papier müssen Elversberg und Paderborn gemeinsam mit 10 Punkten wieder in die zweite Liga absteigen. Wird nicht passieren.
Nee.
Und deshalb, es wird krass. Es wird sehr, sehr krass. Und da kommen wir auch so.
Das sowieso. Und dann ich bleib dabei, du wirst am Ende irgendwann zwischen 5 und, sagen wir mal, 7 Mannschaften haben, die fußballerisch von der Qualität her, natürlich haben andere finanzielle Mittel, aber da haben wir es auch schon oft genug gesehen. Also Wolfsburg jetzt gesehen.
Hast du gesehen? Ja, aber da sind wir bei dem, was ich hier immer sage, was du mir hier und vor die Augen hältst. Wolfsburg hatte keine Seele. Die Truppen, Hamburg, da muss ich sagen, dieser Trainer hat eine Truppe gebaut, die hat eine Seele. Und auch wenn sie die beiden verlieren und die schlechter werden, werden sie trotzdem mit Seele Spiele gewinnen. Werder Bremen ist gerade dabei, wieder eine Truppe zu bauen, die dafür sorgt, dass sie Seele haben. Das müssen sie hinkriegen. Gladbach hat das nicht mehr. Die müssen das wieder hinkriegen.
Ja.
Und Union Berlin hat das nicht mehr. Die müssen das hinkriegen.
Aber das sind ja genau die Attribute.
Oh, der Franzose hier im Haus.
Ja. Quel malheur. Das sind genau die Attribute, die wir gerade aufgezählt haben, die du hinstellen musst, um sowas zu kreieren halt so, ne?
Ja.
Und da sehe ich gerade einfach, welche Mannschaften da doch am Ende sein wird. Da werden nicht 3 abgeschlagen, wer auch immer, alleine und ihr steigt ab, geht nur darum, wer auf 16 kommt. Das wird ein Pulk von, wie du schon sagst, 6, 7, vielleicht 8 Mannschaften sein, die sich da, und dann wird eng sein, oder wird wahrscheinlich auch bis Ende hinaus eng sein. Aber in diesem Pulk werden sich die Mannschaften durchsetzen, die eine Seele haben, die einen Spirit haben, die einen Plan haben, die eine Mentalität haben, die einen Zusammenhalt haben und so weiter und so fort. Und mit dem Wissen und dem, was jetzt letzte Saison auf Schalke passiert ist mit Muslic, hat ja schon mitunter was Sektenartiges, ne? Machen wir uns auch nichts vor. Also da sehe ich uns halt vor anderen so, ne? Und nichts, also
ist bitte auch,
nicht
das, falsch, ist auch dein bitte, gutes Recht, das genauso ja, zu fühlen. Also
bitte nicht falsch verstehen. Wir spielen nächste Saison nur um 1, und zwar gegen den Abstieg. So. Und jeder, der kommt mit, naja, wenn ganz gut läuft, dann schon mal in die obere Hälfte und so, halt deine Schnauze. Haltet bitte alle eure Schnauze. Nur gegen den Abstieg. So. Und 40 Punkte hat man früher mal gesagt, ne? Aber wie man jetzt sieht, ist 30 fast das neue 40. Das müssen wir hinstellen. Ja. Und nichts anderes müssen wir nächste Saison hinstellen.
Ja, das, und ich sag, ich hab schon auch, also mit anderen Worten, ich hab schon wieder mehr Bock darauf, weil auch Köln, Hamburg, das sind Dinger, ne, da knallt's wieder. Hamburg-Gladbach, das macht auch Spaß zu gucken. HSV gegen Werder Bremen. Ich sag dir, das ist schon das Entscheidende bei allem Freude darüber, dass dieser Verein, ich beleidige ihn bewusst nicht, immer wieder so auch da drin geblieben ist und die Häme und irgendwann war es nicht mehr witzig und dann hat's keinen Spaß mehr gemacht und sowas alles. Ey, ich hab dieses Hinspiel in Derby in Hamburg mir im Stadion angeguckt. Und ich sag, ich hab's aus, also ich formuliere das jetzt bewusst so, ich hab's aus fußballästhetischen Gründen irgendwie gerne verloren. Weißt du, wie ich meine? Das klingt total pervers. Ich war stinksauer. Ich bin aus diesem Stadion, ich quasi 3,5 Sekunden vor dem Abpfiff bin ich schon rausgerannt, weil ich so sauer war und irgendwas. Und genau das war's. Weil Spiele am 32. Spieltag in Augsburg 2-1 verlieren, hat mir wehgetan, aber war ich leer.
Ja.
Und ich bin da aus diesem Stadion raus. Ich weiß noch, ich habe noch den zweiten Pfiff gefühlt schon im Treppenhaus gehört. Und ich dachte mir wirklich, ihr Wichser, wir sehen uns im Rückspiel. Und dann ist auch genau das passiert. Und dieses Rückspiel mit allem. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es moralisch, ethisch, was auch immer, absolut unterste Kajüte ist, dass HSV-Fans die Toiletten im Weserstadion auseinandernehmen, dass sie den Block abfackeln, dass sie sich wie eine Horde Vollidioten verhalten. Liebe Grüße, es ist lieb gemeint, weil irgendwas in mir drin. So, ich möchte nicht, dass Menschen verletzt werden. Das ist total wichtig zu betonen. Aber innerhalb dieses Korridors aus Fußball ist für Wahnsinnige, ist das genau das, was ich haben wollte. Diese Fackeln darüber, wie das gebrannt hat, alle in Schwarz, alle zu martialisch, alles drüber. Und trotzdem habe ich wieder was gespürt. Und dieser Sieg hat sich so krass angefühlt. Und ich wünsche dir, Bruder, ich wünsche dir mit ganzem Herzen eine Karte fürs Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, weil das wird, glaube ich, der Wahnsinn.
Die ist jetzt schon gesaved und auch soweit
lehne ich mich. Bring mir eine mit.
Auch soweit lehne ich mich am Fenster, dann habe ich auch so ein gewisser Teil meiner Familie ist ja auch schwarz-gelb und die haben natürlich auch alle schön gratuliert dann, als es da war und als es soweit war. Und den habe ich allen gesagt, oder ich glaube, mein Cousin meinte so einen Satz so wie, trotzdem werdet ihr nächste Saison deutlich hinter uns landen. Und ich war so, ja, wenn nicht, dann müsst ihr euch auch die Frage gefallen lassen, warum das so ist. Zum einen, zum zweiten, Nico, der ist auch Nico wie du, da habe ich gesagt, Nico, sag dir eins, kannst du dir jetzt schon so sicher sein wie das Arm in die Kirche, ne? Da kannst du alles drauf wetten, was du hast. Sag, ein Derby schnappen wir uns. In ein Derby wird euch richtig wehtun. Das ist derselbe, wie wenn du in so eine Situation gerätst, da sind sechs Leute, die wollen dir jetzt mies aufs Maul hauen. Du weißt jetzt schon, wir kommen nicht mehr raus, die hauen mir jetzt aufs Maul. Und dann arrangierst du dich damit, aber du weißt, ein von den sechs, ne? Nehme ich richtig mit und dem tue ich noch mehr weh, als die sechs mir gleich wehtun. Der Spirit ist das. Ein Derby holen wir uns.
Und weißt du, was das Geile darin ist? Jetzt gehen wir kurz in den Profimodus. Fußballmannschaften, die machen das ja, das wissen wir. Die gehen ja in der Saison durch und die kalkulieren ja schon auch mit Punkten und die überlegen, wie du dem Saisonmatchplan richtig gerecht wirst und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Borussia Dortmund in seiner Planung für 26/27 einmal -3 gegen Schalke 04 einplanen. Und also, wir wissen es beide. Wir werden es nie öffentlich erfahren, aber es ist so, ja. Und das ist das. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn es da brennt. Ich will, dass es brennt. So.
Ja,
und ich glaube, das macht die Saison, dann nehme ich auch Paderborn mit. Vielleicht ist ein bisschen näher dran, kann ich nochmal ein Auswärtsspiel Werder mehr gucken oder so. Ich war noch nie in Elversberg, vielleicht ist das der Grund, warum ich da einfach mal runterfahre, einfach nur für ein Spiel, einen Höllenritt über 7 oder 8 Stunden Autobahn mache, weil das wird es nicht mit dem Zug erreichen, das krass nicht, kriegst nicht hin. Nur um einmal da gewesen zu sein. Und ich werde, glaube ich, bewusst nicht Werder Bremen nehmen, weil ich nämlich Angst davor habe, dass ich mich dann nur ärgere. Das nehme ich alles mit, wenn ich dafür wieder ein bisschen mehr Knaller habe. Da freue ich mich sehr drauf.
Und ich sag dir jetzt schon mal was, Borussia Dortmund und zwei andere richtige Kracher werden in den ersten 5 Spieltagen sein, sag ich dir jetzt schon. Achte, was ich
sage. Für euch.
Ja. Unser Startprogramm wird wieder der härteste in der ganzen Liga. Entweder das Start, also ich bin mir 95% sicher, das Startprogramm oder die letzten 5 Spiele. Aber in der Regel ist das bei uns das Startprogramm. Also nein, geh ich fest von aus. 2. Spieltag Dortmund, 4. Spieltag Bayern und dazwischen Stuttgart. Soweit. Vertrau mir.
Ja.
Vertrau mir.
Wir haben es jetzt hier auf Vorlage. Ich finde es sehr gut. Wir reden, das müssen wir noch besprechen, wie wir hier weitermachen, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Vorher sammeln wir nämlich noch mal ein bisschen international ein. Hast du dir die ganzen Finals angeguckt?
Ja, das Champions-League-Finale musste ich irgendwie so mit einem Auge am Samstag auf eine Hochzeit gucken. Dann ab Verlängerung war ich so richtig mit drin und so die ersten 90 Minuten waren eher so, ja, ich guck mal 5 Minuten aufs Handy und 5 Minuten nicht. Aber ansonsten habe ich, ja, was war denn nochmal, Freiburg habe ich gesehen. Ich hab leider keine Chance gehabt im Finale, das ist dann halt so. Was war nochmal Euroleague?
Crystal Palace gegen Real.
Ja, Vallecano.
Vallecano, genau.
Ja, war also relativ langweilig, 1-0, aber auch der Sieg fand ich, ging in Ordnung. Das ist es ja, das haben wir jetzt ja auch, glaube ich, jede Saison gesagt. Ne? Also die geilsten Spiele des Jahres hast du in der Champions League im Viertel- und im Halbfinale und gerne auch mal in der Euroleague oder so. Ne? Also Viertelfinale, Halbfinale sind immer die besten Partien des Jahres dabei. Dieses Jahr wieder mit Bayern, PSG im Halbfinale, das Hinspiel. Da haben wir auch nochmal Folge drüber gemacht. Von daher habe ich die alle verfolgt und boah, ich hätte Arsenal natürlich mehr gegönnt als PSG. Ist halt Elfmeterschießen, ne? Ist halt. Also ich fand so über die 90 Minuten von dem, was ich gesehen habe, wäre ein 1:1 in einem Ligaspiel wäre gerecht gewesen. So. Und dann hast du halt eine Verlängerung, wo ehrlich gesagt auch nicht viel passiert. Ich glaube, PSG hatte nochmal einmal eine Chance, aber ne, ist eigentlich.
Arsenal am Ende. Ich hätte so ein kleines bisschen mir schon so von der Fußballromantik gewünscht, dass Kai Havertz, nachdem er Chelsea mit dem 1:0 den Champions League
sieht, ja.
Dass er auch mit Arsenal, dass er den mit dem 1:0 den Champions League holt. Das ist ein bisschen schade. Ich finde, das sind 2, 3 Gedanken von mir zu diesen Spielen. 3, wir können die zusammenfassen, finde ich, weil genau das. Ich fand das irgendwie alles langweilig. Ich habe mich nicht so richtig so ein bisschen gefreut für Freiburg und trotzdem ist Freiburg gegen Aston Villa auf dem Papier, mit dem, wenn du weißt, wie Villa durch die Premier League mitgekämpft hat, dann ist das auch ein Kräfteverhältnis, das nicht passt.
Ja,
dass Crystal
statt.
Palace Vallecano schlagen wird, war irgendwie auch klar, auch dreckig. Und das sind dann, und eigentlich wäre es fast ein, also das Champions League-Finale war auf dem ersten Blick so ein bisschen eine Romantik, dass ich Arsenal es gegönnt hätte, aber das Halbfinale Rückspiel Bayern hat mir gezeigt, dass PSG eigentlich nicht zu schlagen ist im Fußball gerade. Und dann wiederum waren, wenn du dann drauf guckst, beide Varianten irgendwie nicht geil, von PSG macht Back-to-Back und zeigt damit die Dominanz noch deutlicher, dass jetzt selbst die Champions League langweilig wird. Übertrieben formuliert, du weißt, wie ich das meine. Oder auf der anderen Seite Arsenal, die dritte englische Mannschaft ist, die den Europapokal holt, damit dann von den letzten 6 Titeln wie viel, 4 oder 5 nach England gegangen wären. Das ist alles so...
Ja, aber letztes Jahr waren sie alle nicht mehr dabei, die Engländer, ne? Was war das, Halbfinale oder Viertelfinale oder so schon, ne? Letztes Jahr war da...
Ja, aber Champions League, aber dafür haben noch Tottenham gegen Manchester United das Europa-League-Finale gespielt.
Ja, okay, fair enough, ja gut. Oh, mag sein, aber... Also gemessen an... Da habe ich jetzt vor kurzem wieder gelernt, in irgendeinem Beitrag irgendwo, ich glaube auf Sky Sport... Ach so, nee, es gibt so eine Inside-Fußball, so eine ARD-Doku. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, so 3 Teile über das Geschäft.
Ja, die habe ich geguckt. Ja.
Hier wurde ja auch Plättigol mit drin hatten und so. Also der jetzt irgendwie aus der Championship in die Premier League aufsteigt, der kriegt deutlich mehr TV-Gelder als Bayern München kriegen wird, so, ne? Also dafür, dass die finanziellen Verhältnisse so krass verschoben sind, also die Gleichung so viel mehr Geld wiegt sich auf der anderen Seite nicht auf mit, wir holen so viele Titel und sind so dominant im europäischen Fußball. Ja, sind sie, natürlich. Die sollte doch anders sein mit der Kohle, aber mit denen, oder anders formuliert, ich kenne Ligen und Vereine, die mit der Kohle viel, viel mehr noch rausholen würden, als in England gemacht wird. Aber das bringt das halt wahrscheinlich mit sich, ne? Wen interessiert schon? Gehen wir halt nächste Saison nochmal 15 Millionen aus, gehen wir hier nochmal 17 Millionen aus. Ihr kriegt 230 Millionen, war das. Der 20. der im TV-Ranking auf Platz 20 jetzt nächste Saison in der Premier League ist, das ist einer von denen, die aufsteigen, der kriegt 230 Millionen. Bayern München kriegt, glaube ich, was war das? 100, 150, irgendwie sowas? Also die kriegen relevant mehr als Bayern München. Und daran gemessen, finde ich, müssen die eigentlich noch viel dominanter sein, als sie sind. So, aber du hast gerade einen rausgezogen, also den habe ich ja hier auch regelmäßig zum Hund gemacht, ne, über Jahre hinweg so. Und ich glaube, so langsam ist es an der Zeit, so ein bisschen zurückzurudern. Ne? Kai Havertz ist schon ein Motherfucker, ne? Also lass den Fleck mal Kai sein, wie er will, und jetzt war er auch viel verletzt und er hat halt so eine Körperhaltung, wie er hat, und der gibt halt auch die Interviews, die er gibt, also ich könnte mir jetzt immer noch nicht vorstellen, mit dem zusammen im Urlaub zu fliegen oder so, ne? Ey, aber der Typ liefert ab, ne? Der ist ein unfassbar intelligenter Fußballer, der also nicht nur die Tore, die der macht auch pro Spiel 20, 25 Laufwege da vorne in der Spitze, die 2 Verteidiger binden und dann ist wieder Raum für irgendwen anders, ne? Also ich kann mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen, warum Julian Nagelsmann jetzt bei WM sagt, also meine erste Wahl im Sturm, scheiß Undav, scheiß Woltemade, nicht falsch verstehen, das ist Kai Havertz und das in jedem Spiel, und den kann ich ehrlich
sagen. Ja, Champions League Finale hat das doch gezeigt, Alter, auf dem Niveau, wie der da so
der ist einfach da, wenn der da ist,
der macht
da
die Dinger. Undav macht das auch, und ich finde, das ist ein schöner, und da ist ja fast der Übergang, da müssen wir da noch hin. Aber das, nee, cutte ich, ne? Aber da haben wir so ein kleines bisschen so ein schönes halbwegs Luxusproblem, weil wir einfach 2 gute da vorne haben. Aber wenn du, um zurück nochmal ein bisschen abschließend Richtung Europa, Champions League und sowas alles zu gehen, der ist da auf allerhöchstem Niveau einer der Sterne. Das finde ich geil. Der ist englischer Meister geworden. Auch wenn er nicht komplett alles durchgespielt hat, aber der ist da Nummer 1 Stürmer beim englischen Meister. Das ist schon alles ganz schön gut.
Ist ein absoluter Motherfucker, Kai Havertz. Kann man nicht anders sagen. Und gemessen daran, was der dann wirklich mal liefert, wenn du wirklich mal einfach guckst, was liefert der nicht, wie schleicht der manchmal oder wie sieht der manchmal aus, wenn er über den Platz läuft, und wie sind seine Interviews und wie gibt er sich so nach außen und so. Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch, muss aber gar nicht sein. Wenn du einfach nur auf die reinen Fakten guckst, daran gemessen ist der maximal underrated, ne? Also maximal unterbewertet. War er auch bei mir lange Zeit. Also ich habe ganz große Hoffnung in den bei jetzt bei der WM, muss ich ganz ehrlich sein. Kann in so einem Spiel gegen Frankreich oder so, kann das dazu irgendwann eine Waage sein.
Ey, toi, toi, toi. Und damit gehen wir nämlich rüber, ne? Europapokal, Haken hinter, werden unsere Mannschaft noch in der nächsten Saison nichts mehr zu tun haben. Wird ganz spannend, glaube ich, so, ne? Stuttgart wird eine gute Rolle spielen, bin ich irgendwie ziemlich sicher, in der Champions League, die werden da mitmischen. Bayern, Dortmund, Leipzig. Wir haben schon ganz interessante Vertreter nächstes Jahr in der Champions League, finde ich. So, das kann schon ganz interessant werden. Aber Hoffenheim und Freiburg in der Europa League und so, das ist halt so. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Das sind die Mannschaften, die wir haben.
Ja. Wie gesagt, und dann kriegst halt auch das, was du verdienst als Bundesliga. Lass mal über WM reden und das machen wir noch einmal zum Abschluss, denn wir brauchen natürlich ein Update von Onkel Pillow.
Die Situation, oder? Ja.
Erzähl, hast du Tickets?
Nein.
Hast du Bustickets?
Ja, bin ich heute Morgen dran gescheitert? Was war das? Irgendwann 7:15 oder so saß ich auf der Couch und meinte, jetzt hast du das schon wieder vergessen. Also ist ja jetzt so, dass die FIFA irgendwie nochmal gemerkt hat, warte mal, der New York, der macht jetzt hier 150 für eine Fahrt hin und zurück zum Stadion mit der Bahn. Oh, das ist aber teuer. Und dann haben sie so aus 150 ist dann nochmal 100 geworden und die FIFA hatte ja alternativ auch schon die ganze Zeit so einen Bus-Shuttle für $80 oder so und hat da schon der Meinung geworben, das ist ein Schnapper. Aber aus irgendeinem Grund hat die FIFA sich jetzt dazu erkoren gefühlt, nochmal zusätzliche Bus-Shuttles zur Verfügung zu stellen für ein 20. Was ja schon, also das ist ja für die Verhältnisse der WM, der ist ja geschenkt. Ne? So, da kannst du quasi, also ich habe jetzt gesagt, ich habe noch gar keine Tickets, aber ich bestelle schon mal 2 von diesen Bustickets, weil wenn ich dann ein Ticket für das Spiel habe, dann habe ich den Schnapperpreis für ein 20 und wenn ich nicht zum Spiel fahre, habe ich halt $40 im Sand gesetzt. Ne? Who the fuck cares? I'm rich, biatch! $40 Millionär. Wo kommt der her? Wahrscheinlich kommt der daher, dass also du vergehen da keine 2-3 Tage, wo du nicht irgendein The Athletic oder New York Times oder wo ich das schon überall gelesen habe, zu lesen kriegst, dass halt die Hotels leer stehen in den USA, ne, für den WM-Zeitraum. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr x% weniger und da war halt keine WM so, ne? Was ja so der stärkste Indikator dafür ist, dass mitnichten alle Spieler ausverkauft sind. Und also jetzt, was es da noch alles für Indikatoren gibt, das zähle ich jetzt nochmal auf, das haben wir schon in den vergangenen Folgen gemacht. Und um das vielleicht nochmal irgendwo in irgendeiner Art und Weise anzukurbeln, ist halt relativ spät, eine Woche vor Anschluss, ne? Aber gibt es jetzt auf jeden Fall nochmal so einen $20-Bus-Shuttle. Und da bin ich dann heute Morgen, du hattest mich ja nochmal dran erinnert, ich so, yo, fuck, hab ich ja gestern Abend wieder vergessen. Und dann heute Morgen kurz nochmal aufstehen, saß ich auf der Couch bei der ersten Zigarette. Ich so, yo, mach mal jetzt schnell, bevor weg ist. Und dann, ich bin doof geworden, ich bin auf die Seite gegangen. Und da gibt's so gibt's die Blue Line, die Red Line und die Green Line und die, du musst mir gleich nochmal helfen. Ich finde nicht raus, wo diese Red Line und diese Green Line abfährt. Ich will natürlich, was am nächsten bei uns am Hotel dran ist. Und das ist auf jeden Fall schon mal diese Blue Line. Und dieser Bus fährt halt alle halbe Stunde. Und die guten Zeiten, sodass du so 1,5-2 Stunden vor Anschluss am Stadion bist oder losfährst, sagen wir mal so, die sind schon alle sold out für die Blue Line. Da gibt's zwar noch 2 weitere Zeitfenster, aber dann komme ich irgendwie erst 30, 45 Minuten vor Anpfiff am Stadion. Dann ist es ein bisschen knapp. Jetzt ist die Überlegung, bei diesen Red und Green Lines, da gibt's die früheren Zeitslots noch. Wie weit sind die aber von meinem Hotel entfernt? Deswegen muss ich mir gleich irgendwann mal helfen. Ich habe jetzt schon 8-mal
geholt. Schick mir mal einen Link.
Ja, ich finde nicht, da steht keine Adresse bei. Ich finde, also die Blue Line ist Port Authority. Der ist relativ einfach zu finden. Aber die Green und Red Line, die heißen einfach Midtown North und Midtown East und da finde ich halt nichts unter Google. Machen wir gleich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall wollte ich dann heute Morgen für diese Blue Line schon mal, weil kostet ja nichts, wollte ich für diese Blue Line schon mal 2 Tickets saven. Und dann muss da irgendein Bug auf dieser Seite gewesen sein. Ne? Du kommst dann da, du wählst dann aus, welche Line und welchen Zeitslot und dann kannst du über so einen Plus-Minus-Button kannst du halt Tickets in den Warenkorb legen. Und dann habe ich da mal draufgedrückt auf Plus. Und dann stand da ganz kurz 1 und da kam so ein Ladekreisel und dann stand da wieder 0. Ich so, warte.
Tickets 10 Minuten, wieder vergeben, ne?
10 Minuten, Digga. Ich drück da, ich mach die Seite zu, wieder auf, geh neu rein, guck, ob es noch eine Alternative gibt. Bei Ticketmaster, nein, gibt es nicht. Dann bin ich halt 4 Stunden lang daran gescheitert, 2 Tickets in den scheiß Warenkorb zu legen. Bin richtig wütend geworden, schon morgens um 7:30, Alter, vor der Arbeit. Und hab dann, komm, mach heute Abend wieder. Und jetzt gerade habe ich geguckt, jetzt ging es. Also dann kam dieser Ladebalken nicht mehr. Jetzt kann ich Tickets, Bustickets in meinen Warenkorb legen. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, ob Blue, Red oder Green Line. Das ist ein Schnapperpreis, ne? Was gibt es noch so zu erwähnen? Ja, Ticketpreise fallen. Es gibt auch für alle, die wirklich jetzt drüben sind und noch Ausschau nach Tickets halten und gerade zuhören. Es gibt eine Seite, die heißt ticketdata.com, die für Sportevents, unter anderem auch die Fußball-WM, Preise monitort und da richtige Statistiken drauf fährt. Du kannst sehen, was ist der Durchschnittspreis aller Tickets in den letzten 10, 20, 30, 60 Tagen. Du kannst das auf einzelne Spiele sehen, du kannst das auf Spielstätte sehen, du kannst auf Länder, auf die Mannschaften, die spielen, kannst dir alles angucken und analysieren. Und da siehst du schon, dass binnen der letzten, sagen wir 30 Tage, so der durchschnittliche Ticketpreis aller Spiele um 25-30% gefallen ist. Irgendwie so eine Zahl ist das.
Crazy, ne? Das schon.
Ja.
Also ist geil für dich, aber trotzdem, ja.
Ja, aber der trügt so ein bisschen, weil in den Tagen davor sind die auch im Vergleich zu diesem Jahr Januar, Februar nochmal saftig hochgegangen. Also wir nähern uns jetzt gerade so langsam, gibt auch ein paar Spiele, die reißen aus, die sind um 60-70% gefallen, die will aber keiner sehen. Hier Iran gegen Neuseeland in L.A., das steht leer, das Ding. Also das wird auch niemals voll, kannst du mir nicht erzählen, aus mehreren Gründen wahrscheinlich. Nicht nur Ticketpreisgründe. Also für das Deutschland-Ecuador-Spiel, das ist schon anscheinend eines der beliebtesten. So, also das siehst du, da fallen die Preise, wie gesagt, du kannst das auf einzelne Spiele sehen. Da passiert mitunter am wenigsten von allen Spielen. Eine Fliege auf der Kamera. Aber grundsätzlich fallen die Preise. Und für das Deutschland-Ecuador-Spiel nähern wir uns jetzt, am 25. ist das Spiel, heute ist der 2.6., 23 Tage vor Anpfiff, nähern wir uns so allmählich den Preisen, die du irgendwie in Januar, Februar auch über den herkömmlichen Vorverkauf irgendwie bezahlt hättest. Ne? So in die Richtung geht das so langsam. Ist noch nicht da, aber bewegt sich so langsam dahin. Und deswegen ist mein Mantra da nach wie vor, ich habe Zeit, ich habe Geduld, ich warte und wenn ich bis zum Spieltag warte, ich save mir jetzt meine Greenline, motherfucking $20-Tickets für den Bus, ja. Und wenn ich nicht ins Spiel gehe, dann werde ich die auch noch für einen Huni verkaufen, so, weil ich genauso Mixer bin wie Gianni Infantino. Ich mach den 80er Schnapp, Digga. Einmal den New York Hustle-Modus. Nein, mach ich natürlich nicht, den New York Hustle-Modus mitnehmen. Und dann lasse ich das mal alles ganz entspannt auf mich zukommen, was die Tickets angeht. Weil, also das Motto ist jetzt auch schon seit mehreren Wochen, ja, wenn ich einmal da bin, kann sich das Motto auch nochmal ändern, aber jetzt gerade ist das echt schon seit ein paar Wochen, ey, selbst wenn ich jetzt für einen vergleichsweise in Anführungsstrichen guten Preis, also im Rahmen dieser Weltmeisterschaft einen guten Preis, vielleicht $400-500 nur für ein Ticket bezahle, für das Geld mal zwei, kann ich halt im Urlaub auch nochmal eine ganze andere Menge geile Sachen machen, ne? Das ist halt auch ein Fakt so, ne? Von daher lasse ich das mal ganz entspannt auf mich zukommen. Ich bin für alle anderen Deutschlandspiele und auch Türkei-Spiele schon bestens eingedeckt mit Adidas Home of Soccer, Events, Tickets.
Das ist aber geil. Das ist geil.
Screening in L.A. Ich bin mit Fanfest-Tickets eingedeckt. Also die gibt's mitunter umsonst, wenn nicht für einen Zehner. Das kannst du alles machen. Muss noch mal ein bisschen gucken, wie das dann da mit in L.A. vor allem mit Parken ist. Da die Parkplätze in der Nähe sind mir zu teuer. Ich guck mal, dass ich ein Parkhaus finde, was irgendwie 10 Minuten mit dem Auto von da entfernt ist und dann stelle ich mein Auto da ab und steige in irgendein Rideshare oder Uber oder sowas. Ne? Das kannst du schon alles machen und gerade für alle, die irgendwie so wie ich gerne in L.A. sind oder in nächster Zeit da sind, es gibt einen Instagram-Account, Today L.A. heißt der ist glaube ich auch noch gar nicht so alt, der ist noch relativ jung, aber Digga, die posten am Tag 20, 25 Sachen, was heute, morgen, übermorgen, nächste Woche in L.A. stattfindet, so kleine Local-Events auch so, ne? Zum Beispiel Long Beach ist jetzt irgend so eine Strandbar, die jetzt auch Public Viewing, also was heißt Public Viewing, aber da kannst du auch Spiele gucken, kannst reservieren, kostet keinen Eintritt und so, ist auch direkt am Wasser und so, also da gibt's jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten geben, außerhalb eines Stadions, in einer coolen Atmosphäre, die Spiele zu gucken, wo auch Fans sein werden von den jeweiligen Nationen und das eine Motto ist, ich lasse alles auf mich zukommen und ich warte bis zur letzten Sekunde, wenn es sein muss, ab für Tickets und das andere Motto ist, hatte ich ja auch schon gesagt in der Sprachnachricht, also ich habe mir die letzten 10, 15 WMs, die haben mir auch von keiner FIFA kaputt machen lassen, ne? So und das werde ich auch dieses Mal nicht, wird auch dieses Mal nicht passieren, Punkt. Und
weißt du was?
Und warte ganz kurz, ne? Ich habe gesagt, also ich muss ja jetzt, ich trage ja nie Fußballtrikots, ne? Ich gehe auch, wenn ich ins Schalke, wenn ich ins Stadion gehe, ich habe nie ein Trikot an oder so, ne? Sondern ich habe ein ganz normales T-Shirt an, ist gut. So, jeder weiß ja, dass ich mit Schalke bin. Aber wenn ich dann im Urlaub gehe, am Strand und so, da represente ich schon gerne. Als ich bei den Dodgers war, habe ich Schalke represented. Als ich bei den Padres war, wo die Dodgers zu Gast waren, habe ich Schalke, also das mache ich dann schon gerne. Bei Inter Miami habe ich Schalke represented und so. Das, ich weiß nicht, das hat für mich einen anderen Vibe, so, ne? Finde ich total geil. Und dementsprechend habe ich jetzt, also bin ich bestens ausgestattet mit dem aktuellen Heim- und Auswärtstrikot von Schalke 04. Das muss ich jetzt am Freitag nochmal adäquat beide beflocken lassen. Einmal Edin Dzeko auf dem Heimtrikot für den Swag und einmal Kenan Karaman aufs Auswärtstrikot, weil er sich verdient hat. Und dann muss ich natürlich aber auch mit dem Deutschland-Trikot anrücken. Da kann ich ja jetzt nicht irgendwo auf dem Fanfest auflaufen und nicht Farben zeigen. Und dann habe ich mir...
Muss, ja, wichtig, genau.
Ist so. Ne? Also wenn ich jetzt hier bei dem Mexiko-Eröffnungsspiel angucken gehe, da ziehe ich dann wahrscheinlich Schalke-Trikot an. Da muss ich jetzt nicht mit Deutschland rumrennen, wenn die nicht spielen. Ne? Also da ist dann schon noch Club for Country, aber für die Deutschland-Spiele schon Trikot, alles gut. Ey, und dann habe ich mir halt... gibt ja einmal die 100-Euro-Replika-Variante, die ich auch schon im Laden gesehen hätte, die maximal stabil ist, ist ein richtig schönes Trikot. Aber dann gibt es ja noch für 150 die Player-Variante, also das, was die Spieler auf dem Feld dann haben. Ne? Da habe ich mir mal beide bestellt und nebeneinander gehalten und mal geguckt, ob die 50 Euro mehr das wirklich wert sind oder so. Und ich sage jetzt nicht, dass 150 Euro ein gerechtfertigter Preis für ein Fußballtrikot ist. Ne? Das ist nicht das, was ich sagen will. Was ich aber sagen will, ist, Digga, das ist, glaube ich, das schönste Trikot, was ich in meinem Leben in der Hand hatte. Ne? Und unser Schalke Heimtrikot ist auch Adidas, ist richtig stabiles Trikot. Ne? Das sieht und fühlt sich an wie ein Waschlappen neben dem Deutschland-Trikot, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal ein schöneres Trikot in der Hand hatte. Weiß ich nicht.
Ja, das ist eine Ansage auf jeden Fall.
Digga, der Stoff, in dem Stoff ist schon so ein Muster drin, das fühlt sich an wie, das fühlt sich gar nicht an wie ein Stoff, das fühlt sich an wie irgendwas Weiches, das du legst halt über den Körper und da haben wir auch ein bisschen hier so ein bisschen die Arme aufgepumpt und so. Das macht auch einen schlanken Fuß, sagen wir mal so. Und dann sind da noch so kleine Details drin. In den Sternen ist so Hologramm drin und da siehst du die Jahreszahlen von den in den vier Sternen, wo wir die Weltmeisterschaft geholt haben. In dem DFB-Adler sind so Hologramme drin. Unten rechts sind noch so kleine Details. Ey, also jeder, der darüber nachdenkt, lohnt sich die 50 Euro mehr, wenn du mich fragst, ja.
Ja. Und das Interessante daran ist, da steckt ja auch noch ein kleines bisschen drin, dass natürlich auch dein Gefühl für mehr Geld für Dinge ausgeben durch ein Jahr lang Fußball, WM-Tickets auf FIFA-Seiten suchen, auch die Schmerzgrenze für Preise ein kleines bisschen nach oben gezogen hat. Da sind 150 Euro für ein Trikot ja quasi. Was kosten Kaffee sonst auf der Straße?
Ähnlich viel.
Ja, genau. Ja.
Da wo die ganzen Leute das immer kaufen.
Da. Ja, so da wo man so fußläufig ist. das wird schon alles ganz pervers. Ich muss dir sagen, ich habe so ein bisschen nach wie vor diese Stimmung, dass mir diese WM so ein bisschen kaputt gemacht ist. Und ich hoffe, ich glaube, es kommt ganz normal wieder. Erstes Spiel und ich bin da. Der letztes Testspiel der Nationalmannschaft jetzt gerade gegen, ich weiß nicht mehr, gegen Finnland. Wayne. So.
Sah aber auch schon gut aus.
Ja, aber hast gegen eine finnische Mannschaft gespielt, wovon 58% schon quasi ihren Ibiza-Urlaub nochmal für 2 Tage verkürzen mussten oder kurz eingeflogen sind, damit sie Testspielgegner für Deutschland sind. Null Wert, wirklich null Wert. Ein bisschen für ein paar Spieler zum also so ein Karl, der sich ein bisschen Mut anspielen kann und so.
Minuten,
ja. Ja, genau. USA, mal gucken, auch so halb Wayne. So. Und trotzdem.
Oh, ich bin gespannt. Digga, die werden das nicht verlieren wollen, ne? Kurz vor Anpfiff, ne? Die werden das nicht verlieren wollen.
Ja, die haben auch schon 3-2 gewonnen gegen, waren sie auch überrascht, gegen Senegal auch. Also, ne? Dann wird's kommen. Und ich bin mal gespannt, wie dieser Mix aus Uhrzeiten und allem drum und dran mir vielleicht auch noch ein bisschen das schmackhaft macht. Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, und das ist mein kleiner Abschluss, ab wann bist du in New York?
Jetzt muss ich mal kurz rechnen, 18. fliegen wir rüber nach Philadelphia, dann sind wir 19., 20., 21., am 22.06. fahren wir rüber nach New York. Aber da ist gerade Spiel 7 2 Tage vorbei oder so.
20. wäre Spiel 7.
Ja, 2 Tage
vorbei. NBA Finals. Denn das muss ich an der Stelle mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist mir deshalb auch alles noch scheißegal, weil die New York Knicks zum ersten Mal seit 27 Jahren in den Finals sind. Und sie spielen wieder seit wie 1999 gegen die San Antonio Spurs mit Wemby. Ach, ja. Und es ist die Experten von zu Saisonbeginn, der Osten ist klar schlechter, sehen, ich habe auch gerade mit Ray Vogt, Basketball-Expert, wieder Podcast dazu aufgenommen, die Knicks, sie haben eine Chance, Champion zu werden. Und das kriegt mich 100.000 Mal mehr, dass ich ernsthaft mir angeguckt habe, wie sind so Flugsituationen in-out rund um die Heimspiele, kurz nach New York fliegen und Spiel gucken. Oder einfach nur, rund um den MSG in einem Pub sitzen, einfach nur um vor Ort zu sein, um es zu erleben. So, mit so einem Quatsch habe ich mich beschäftigt. Mhm. Ich habe mich damit beschäftigt, dass du regst dich über $800 für ein Spiel Deutschland-Ecuador-Ticket auf. Die günstigsten Tickets im Madison Square Garden für Spiel 3 am Montag, 8.6. Ortszeit. In Deutschland ist es 9.6. morgens, 2.30 Uhr. $5.500.
Ja, ist aber auch das NBA Playoffs Finals und nicht das Vorrundenspiel gegen Ecuador, Alter. Nicht das Vorrundenspiel gegen die Miami Heat, Alter. So, weißt du,
ja, aber ich will auf einen Punkt hinaus. Das ist Ticket-Hype, wie er in den USA stattfindet. Und der Unterschied ist, die Leute kaufen es.
Das ist der Unterschied, ja.
Die FIFA würde gerne. Die FIFA hat versucht, 104 Mal Super Bowl oder NBA Finals zu basteln.
Ja. Ja.
Fuck it, Alter. New York Knicks in den fucking Finals.
Der funktioniert halt auch aus meiner Sicht nicht, weil die Leute, die wollen auch nicht, aber der Großteil kann auch einfach nicht.
Nee.
Der Großteil kann nicht. Also die sind Fußballfans. So. Und das sind halt, wie viel passen die Madison Square Garden rein? 15, 20?
Ich glaube 20.
Ja, in so einem MetLife Stadium passen 80.000 rein, Digga.
Ja.
Also das ist mal 4, so, ne?
Mhm.
Und dann find mal im Fußball und Deutschland-Ecuador, ich weiß, also nochmal, Deutschland-Ecuador ist eines der Spiele, wo so die Indikatoren am meisten Tickets bisher weg sind. Eines der gefragtesten Spiele, das, bei allem Respekt, aber das können ja nicht die Ecuadorianer sein, die da so viel Geld für ausgeben, ne? Also, ja. Weiß ich nicht. Naja, aber ja, du hast 100% recht. Die Idee war, 104 Mal den Super Bowl stattfinden zu lassen und der funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Ey, dort sind nur noch ein paar Tage, bis wir es wissen. Also der erste Maßgrad wird der Home Opener USA in Los Angeles gegen Paraguay. So. Das, also, wenn du auf diese WM guckst, ist das in der Vorrunde eines der Kracherspiele. Ne? Jetzt nicht von der Qualität der Fußballer her, aber von dem Matchup halt, von der Fixture, so USA, Paraguay.
Digga, das ist so geil. Ich hab mir die ersten Spiele angeguckt, ne? Ich hab mir das angeguckt und dachte mir, okay, WM geht los. Und ich liebe ja die kleinen Teams und ich liebe das ja, wenn da so ein kleines bisschen sowas reinkommt. Aber die ersten Spiele, die ersten Tage, wirklich die kompletten ersten Tage sind Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien, Kanada, Bosnien-Herzegowina, USA, Paraguay, Katar gegen die Schweiz. Dann geht's am Sonntag, dem vierten Tag der WM, geht es das erste Mal los. Oder es ist ja dann dritter. Brasilien gegen Marokko.
Mhm.
Und dann kommt Haiti gegen Schottland.
Ja, das ist halt, wenn du mit so vielen Mannschaften machst, dann sieht das halt so aus. Ne? Das wussten wir vorher. Ja. Aber auch dem kann ich grundsätzlich was abgewinnen. Ne? Ich werde jetzt nicht jedes Spiel gucken müssen, aber USA-Paraguay ist schon ein Ding so. Ne? Also, und auch noch in L.A. Also ja, gut, da ist mehr Mexikaner als Paraguayer, aber nichtsdestotrotz ist halt eine riesen Latino-Community. Ach jo, bei dem Ding müssen wir den vielleicht auch noch reinschieben, ne? Den hat man, glaube ich, hier auch noch nie in der Aufnahme. Dann hatte ich mir ja auch als Teilziel gesetzt, während der WM mal ein Spiel in diesem COSM in Los Angeles zu gucken. Diese Venue, wo halt quasi die ganze Kuppel der Bildschirm ist mit 8K und ja, 3D nicht, aber du denkst halt, du bist im Stadion drin. Beim letzten Urlaub haben wir da mal einen Abend Matrix geguckt. Und als wir da reingegangen sind, waren gerade noch die Gruppe vor uns drin und die haben US Open Halbfinale Taylor Fritz gegen Novak Djokovic geguckt. Digga, die stehen da auf dieser riesen Leinwand, du denkst, du bist im Stadion, das Bild ist so scharf, du hast die Schweißperlen an Novak Djokovic Stirn runterlaufen sehen. Also das ist wirklich krass und da habe ich gesagt, so da würde ich gerne mal einen WM-Spiel gucken. Im Idealfall ein Deutschland-Spiel, da müssen wir mal schauen, was die zeigen. Dann hatte ich vor längerer Zeit schon geguckt, weil der Kalender für Juni schon draußen war und da war gar nichts von Fußball. Da habe ich mir gedacht, scheiße, werden sie keine Rechte haben, außer im Sack. Vor ein paar Wochen habe ich dann eine E-Mail von denen gekriegt, hier World Cup, Selected Games, bla bla bla, nur bei uns, Vorverkauf startet morgen quasi. Ne? Und ich so, boah, Hype und geil und so. Naja, dann festgestellt, Deutschland zeigen sie leider nicht, aber hier Mexiko, erstes Spiel, USA, erstes Spiel, England, Kroatien und noch ein paar, also waren wirklich echt nur ein paar Ausgewählte, alle paar Tage mal eins und denk mir so, yo, komm, Mexiko gegen Südafrika, Eröffnungsspiel, da ziehst du da schön rein, da werden auf jeden Fall viele Mexikaner sein, gute Stimmung und so in dem Laden, geil, und hatte mich drauf eingestellt, also für einmal Matrix irgendwie in dem Ding gucken, haben wir schon an die $100 bezahlt pro Kopf, ne, irgendwie so 85, 90 oder so war das.
Alter, ja, Wahnsinn.
Ja. Also mir war bewusst, dass ich da jetzt $200 pro Karte oder sowas hinlegen muss und dann gucke ich da so rein Vorverkauf, 19 Uhr ging der los, um 19.04 Uhr gucke ich rein, oh shit, starting from $276. Ich denke, boah, Alter, fick mich doch nicht so, ey. Und gehe dann da rein in diesen Saalplan und guck und guck und guck und stell dann fest, yo, $276 gibt's, aber nur wenn du so eine Achter-Tischinsel nimmst und du musst halt die 8 Sitze nehmen, weil du kannst nicht nur 2 von den 8 nehmen, also ist für Achtergruppen gemacht, speziell. Dann kostet einer runtergerechnet 267, wenn du einfach so eine Zweier-Couch haben willst, so, ja, da war das 500 noch was Dollar oder so. Und als ich mir noch gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, ihr könnt doch nicht so unverschämt sein, bin ich einmal rausgegangen, in das USA-Spiel gegangen, habe gedacht, guck mal da die Preise, vielleicht ein bisschen weniger, weil L.A. ist mehr Mexiko als USA, ne? Und dann war schon ausverkauft.
Ach, krass.
Also heißt, das bezahlen auch Leute, ne? Das war um 19.04 habe ich reingucken, 19.06 war ausverkauft.
Es ist eine perverse WM. Aber weißt du, was ich gerade mache? Und deswegen müssen wir jetzt aufhören hier. Ich trage mich gerade die Spiele in den Kalender ein. Das hat mich. Ich gucke mir das mal an.
Aber was ganz cool ist, ist, bis auf Ausnahme erste Gruppenspiel, zweite und dritte Gruppenspiel, ist Deutschland und Türkei immer am selben Tag. Also heißt, da können wir dann tatsächlich irgendwie so ganze Tage machen. Leider wird in L.A. das erste Türkei-Spiel nicht auf dem Fanfest gezeigt, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich gibt es da nicht genug Türken. Also da zeigen sie nicht, aber da müssen wir mal gucken irgendwie. Also ich habe ja auch, ich meine, du kennst ja auch in L.A. ein bisschen aus. Weißt du, wo ich auch große Hoffnung drin lege, dass da Fußball gezeigt wird und dass die Atmosphäre geil wird, vielleicht für so ein Türkei-Spiel? Im Grand Central Market. Da ist doch hinten, wenn ihr hinten rausgeht, an diesem Angels Flight, ist doch diese Bar, wo die immer Baseball Dodgers gucken und so. Den habe ich so als heißen Geheimfavorit. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, bei Vias Tacos den zu sagen, pass auf, ab jetzt alle 30 Minuten 3 Tacos, bis einer vom Stuhl fällt, ab dann alle 20 Minuten. So. Und ein paar von den Mexiko-Jungs und ein paar Türken, die sich da bestimmt tummeln werden und so, das könnte auch geil werden. Ey, unterm Strich habe ich heute noch zu irgendwem gesagt, ich so richtig im Urlaubsmodus bin ich noch nicht, weil ich habe ja am 1.5. neuen Job angefangen und bin eigentlich jetzt gerade so nach 3-4 Wochen so voll im Arbeitsmodus wieder drin. Aber ich weiß auch, wenn ich Montagmorgen um 20:10 oder so ist halt im Flugzeug steige oder spätestens, wenn wir in L.A. ankommen, dann wird auch der Urlaubsvibe eintreten und dann wird auch der WM-Hype kommen und dann wird das schon eine sehr, sehr feine Sache und das auch wirklich komplett unabhängig davon, ob ich da am 25.06. dann einmal im Stadion gehe und Deutschland gucke, das nach wie vor schon noch, was ich gerne machen würde. Aber selbst wenn mir das zu doof und zu teuer wird, dann mache ich halt was anderes und wird geil. Ich habe noch nie in meinem Leben 4 Wochen Urlaub gehabt, noch nie.
Das ist schon auch geil daran. Und das bedeutet, dass die abschließende Frage, die ich für diese Folge jetzt hätte, ist, die wir ja einfach besprechen müssen. Wir haben jetzt den Podcast gestartet, reinvented, weil wir wollten, weil wir mithelfen wollten, dass Schalke 04 aufsteigt, haben wir jetzt gemacht. Mhm. Was machen wir denn jetzt?
Ja, schauen wir nach dem Urlaub, keine Ahnung.
Machen wir WM-Specials von Onkel Pillow? Oder hast du Urlaub und soll ich meine Fresse halten?
Urlaub habe ich auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Lass mich mal ankommen. Also jetzt irgendwie nach jedem Deutschlandspiel oder so, da kriege ich nicht hin. Aber ich nehme mal Headset und sowas mit und dann gucken wir mal. Irgendwas machen wir schon.
Guck mal, Leute.
Vielleicht oder wir weiter. Machen was, also ich bin halt auch nach dem 16. Finale, bin ich halt auch wieder da. Ne? Dann kommt immer noch Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Ja, wir finden uns raus. Mehr. Leute, vielleicht war das hier die letzte Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Für immer. Vielleicht aber auch nicht. Das werden wir herausfinden. Und wenn, ne, pass mal auf, jetzt mache ich das, was ich noch nie gemacht habe, was man eigentlich machen muss. Mach diese Glocke an, folgt uns, bam, diese ganzen, mach das mit den Sternen. Wer weiß. Vielleicht geht's dann weiter. Mit Onkel Pillow und Nico Backspin. Tschüss. Peace.